Trekkäse. Der Star Trek Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 22. Episode von Trekgasm. Heute besprechen wir die Episode Far From Home aus der dritten Staffel von Star Trek Discovery, und mit an Bord dieses Podcasts ist gebeamt zum einen der TJ.
Moin.
Und dann ist Brit da.
Lebet lang und in Frieden.
Elle möchte uns, glaube ich, alle assimilieren.
Ja, das ist richtig so. Widerstand ist wie immer zwecklos.
Aber wir haben einen Gast, der zu unserer Rettung kommt. Hallo Jakob.
Moin.
Zuallererst mal, Jakob. Alle unsere Gäste fragen wir immer, wie seid ihr zu Star Trek gekommen? Wie bist du denn zu Star Trek gekommen?
Naja, durchs Fernsehen irgendwie. Nach der Schule irgendwie erst zu gucken gesucht, irgendwie an einer Sendung mit Leuten in komischer Kleidung in Raumschiffen hängen geblieben und seitdem dabei geblieben.
Wie findest du Discovery bisher, die ersten beiden Staffeln? Da sie ja doch etwas anders sind als klassische Star Trek?
Sind anders, gefallen mir aber auch. Also ich finde es halt, sie sind im Vergleich zu dem früheren Star Trek viel voller. Ich habe das Gefühl, irgendwie in einer Discovery-Folge oder auch einer Picard-Folge passiert so viel wie in drei TNG-Folgen. Also es ist alles irgendwie mehr Dinge, die geschehen pro Folge irgendwie.
Mhm. Staffeln sind auch kürzer. Also du hast ja de facto eigentlich die Hälfte der Folgenmenge und eigentlich die gleiche Story-Anzahl, wobei ja auch da haben wir ja schon mal drüber geredet auch, aber hast recht, man hat so zwischendurch das Gefühl, sie packen eigentlich zu viel fast schon rein in die wenigen Folgen, ja. Mhm. Also das heißt, dir hat Spaß gemacht bisher.
Mhm, es macht durchaus sehr viel Spaß.
Schön. Ja.
Dann haben wir wieder Feedback bekommen. Und zwar der liebe Erik hat sich wieder bei uns gemeldet.
Wir hatten letztes Mal ja diskutiert, dass die Folge ja Teil 1 hieß und haben uns gewundert, ob es auch einen Teil 2 geben wird und in welchem Zusammenhang. Und daraufhin hatte Erik nur kurz geschrieben, dass im Wikipedia-Artikel die Folge 2, die wir ja heute besprechen und die den Titel Fern der Heimat trägt, beziehungsweise Far From Home, in Wikipedia zumindest die Info hatte, dass das Folge 2 sei, sprich, also That Hope Is You Part 2. Dass das der Titel sei. Wobei, dazu kann ich nur sagen, es ist natürlich Wiki, das heißt, da haben Fans geschrieben. Ich vermute, dass sie wahrscheinlich, vielleicht nur den Titel der ersten Folge hatten und dann gedacht haben, ja, 2 muss dann eben Teil 2 sein. Also, nichtsdestotrotz hieß es dieses That Hope Is You Part 2, zumindest in dem Artikel, dass das Folge 2 wäre, was wir jetzt wissen, nicht stimmt. Aber
ist inzwischen auch aus dem Wikipedia-Artikel wieder
rausgenommen worden, ja. Aber trotzdem ganz spannend. Also da weiß man eben nicht, hängt es daran, dass da einer das gemutmaßt hat, weil ich meine, in Wiki kann ja theoretisch jeder schreiben, oder gab es irgendwelche Infos im Vorhinein, die sich vielleicht dann nochmal geändert haben. Aber das ist zumindest ein interessanter Fakt, weil wir ja nicht wissen, immer noch nicht wissen, wo Teil 2 auftaucht. Und da wollte ich nochmal fragen, Marcel. Wir hatten ja die Angaben der Folgen von der Writers Guild Seite. Da waren ja aber nicht alle angegeben. Und die, die gefehlt haben, die hattest du dann, glaube ich, war das Memory Alpha oder Trackcore gezogen?
Memory Alpha.
Ja.
Aber die Namen sind stabil.
Aber haben die eine? Und okay, weil hat Memory Alpha eine Quelle genannt? Denn ich hatte jetzt beim Recherchieren nochmal gehört, ja, dass eben nicht alle bekannt wären. Ja, und haben die eine Quelle genannt? Nein.
Also die Radio Times hatte diese komplette Liste veröffentlicht, wo man sich ja sagt, ist das richtig oder nicht.
Aber die hat keine Quelle genannt oder Pressematerial, CBS oder?
Keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr. Okay. Ich weiß nur, dass sie das da mit den Sendeterminen halt auch die Namen der Folgen halt veröffentlicht haben und eben auch ein Fokus auf die Termine war, also wann würde welche Folge denn auf Netflix auftauchen, damit Leute das einteilen, weil Radio Times ist nur immer noch eine Fernsehzeitung oder auch eine Radio-Programmzeitung halt, ja.
Okay, also das als kleine Extra-Info kam von Erik.
Und Max Snyder hat noch geschrieben, in Bezug auf deine Ausführungen in der letzten Folge, Britt. Als du gesagt hast, dass Burnham emotionaler wird, dachte ich, ach stimmt, sie ist ja eigentlich halb Vulkanier, voll vergessen. Ich glaube, die Autoren haben das auch vergessen.
Die ist aber nicht halb vulkanisch, die ist
naja,
darüber
erzogen also die ist vulkanisch aufgewachsen,
worden.
Ich glaube, das genau, das meint er. Ich hatte dann darauf geschrieben, weil das Ganze lief auf Twitter, so ein bisschen schon, oder? Ich meine, man kann es erklären und als letztendliche Konsequenz eine Entwicklung sehen, die in Season 1 begonnen hat. Schließlich bringt Sarek sie auf Georgios Schiff, damit sie ihre Menschlichkeit erforscht. Aber es ist, finde ich, schon ein bisschen viel gewesen in der letzten Episode. Und das ist auch eine Diskussion, die können wir hier, finde ich, kurz wirklich ansprechen. Denn das war tatsächlich eine Kritik, die ich sehr oft gehört habe nach der Folge letzte Woche. Also ist es so, dass ich finde, und das habe ich letztes Mal ja auch schon gesagt, dass wir eine Entwicklung sehen in Burnham. Unter anderem eben auch zu einem etwas, ja, vielleicht nicht unbedingt emotionaleren Menschen, aber einen Menschen, der die Emotionen mehr zeigt. Das hat sie nämlich ja eigentlich am Anfang nicht so gemacht, was ich auch so ein bisschen auf ihre vulkanische Erziehung eben gemünzt habe. Die Situation natürlich auch, aber ich glaube auch die Erziehung. Und ich finde, dass sie, je weiter die Staffeln vorangegangen sind, desto lockerer in Anführungszeichen ist sie geworden. Und letztes Mal, fand ich, hat sie teilweise sehr emotional reagiert. Und ich rede nicht von der Drogenszene, weil da ist man ja seiner Gefühle nicht Herr oder Frau, sondern ihr ganzes Spiel war sehr emotional motiviert. Und das kann natürlich mit der Situation erklärt werden. Ich meine, sie ist abgestürzt in einem 1000 Jahre später, also 900 Jahre später, völlig allein auf sich selbst gestellt, keine Kontakte, keine Möglichkeiten. Also, dass man da emotional reagiert, das ist verständlich. Und das könnte man als Erklärung sehen, aber
da kommt noch was oben drauf. Burnham hat ja schließlich auch vorher unheimlich viel Druck gehabt, zu performen, Sachen hinzukriegen. Leute haben sich auf sie verlassen. Sie musste immer so an sich halten, damit sie also selbst, sie konnte sich nicht diesen Raum nehmen, ihre Emotionen auszuleben, wie sie es hätte tun können, weil sie ständig in Situationen war, wo sie es für sich zumindest nicht den Raum fand, das zu tun. Dann landet sie in einer Zukunft, wo überhaupt nichts mehr, außer die Discovery zu finden, für eine kurze Zeit einfach nichts mehr da ist, was sie irgendwie hält. Und es völlig klar ist, dass du dann auch loslassen kannst. Und durch diese unwegbaren oder halt nicht ganz so schönen Dinge, die sie jetzt da antrifft, wo sie auf völlig neuem Terrain ist, sich neu orientieren muss, dass sie da auch sich sagt, so, hoi, mich kennt eh kein Schwein hier, hey, jetzt bin ich mal anders und lass mich erstmals fließen und gehen und mach und tu und schau, was das Leben mir entgegenschmeißt, wie sie auch immer wieder kommentiert, boah, was ist das für ein Tag heute? Das hat sie vorher nie gemacht, obwohl sie immer sehr viel Stress hatte. Und ich denke, dass das, also psychologisch würde das mit uns allen das machen.
Ich finde halt nur, das, und da kann ich die Kritik eben verstehen, ich finde, das kommt ein bisschen plötzlich. Also man hat dann eben jetzt diese, ja, ich finde schon. Also ich finde nicht, also für mich war es auch so, dass ich das Gefühl hatte, sie ist zu emotional dafür, dass wir jetzt gerade wieder einsteigen nach so einer langen Pause mit einer sehr beherrschten Burnham im Finale von Staffel 2. Ich verstehe die Erklärung, die du hast, und ich finde, das klingt auch völlig logisch und passt auch, aber mir war das tatsächlich ein Tick zu viel. Das hängt aber, glaube ich, gar nicht mal damit zusammen, wie der Charakter geschrieben ist oder wie sie den Charakter spielt, sondern das hängt mit der Schauspielerin zusammen. Denn ich habe sie vorher ja auch schon in The Walking Dead gesehen, und obwohl sie da eine sehr viel, ja, sagen wir mal, wie sagt man, sober, also eine sehr viel, ja, so nüchternere Rolle hatte, sehr viel mehr zurückgezogen, und ich meine, die Welt ist ja auch eine ganz andere, sehr viel tougher und so. Auch da, fand ich, hat sie immer sehr emotionsgeladen gespielt. Und ich glaube, das ist auch die Art und Weise, wie Sonika Martin Green spielt.
Also ich fand das eher, also für mich, du hast ja eine Abruptheit in ihrer Situation. Ist einerseits ist sie an einem Tag im 23. Jahrhundert und ist dann am selben Tag quasi oder überlacht oder wie man es sagen will, sehr plötzlich im 32. Jahrhundert und hat sehr plötzlich ganz andere Bedingungen. Wenn deine Kritik würde ich verstehen, würde die Geschichte weiter im 23. Jahrhundert gehen und der Problem mit Control wäre weg und sie könnte langsam anfangen, ein bisschen aufzublühen. Wäre ich völlig bei dir. Aber die Situation, in die sie ist, da ist alles plötzlich. Da muss sie auch plötzlich sein.
Aber es passt halt nicht zu der Figur insofern, als dass wir sie vorher ja immer sehr kontrolliert erlebt haben.
Ja, die und jetzt war in einer anderen Umgebung.
Ja, aber ich finde, das ist nicht genug. Es ist für mich nicht genug Grund.
Ja, gut,
naja, bei mir auf schon. Der anderen Seite, ja. Genau, auf der anderen Seite hat sie sich ja auch eben in Staffel 2 schon massiv emotionaler gezeigt.
Weiterentwickelt, als ja, das stimmt schon.
Weiterentwickelt, ja, es ist schon deutlich Ende mehr geworden. Spock. Klar, es ist jetzt auch noch mal ein bisschen Sprung. Aber wie gesagt, ich finde, also für mich auch ist quasi der Punkt, der Unterschied zwischen der letzten Folge Staffel 2 und jetzt der ersten Folge Staffel 1 eigentlich durch die Erleichterung, dass sie es quasi den Zeitsprung geschafft hat zu erklären.
Und die Welt
finde ich ausreichend. Aber
ja, genau.
Natürlich ist es jedem sein eigenes
Empfinden. So, der ganze Druck, die Welt retten zu müssen, ist halt jetzt plötzlich weg, ne? Mhm.
Also es ist auf jeden Fall nichts, was mich jetzt massiv gestört hätte oder so. Also das war ja tatsächlich was, was ganz viele angesprochen hatten.
Britt, du hast dein Discovery Season 2 Rewatch beendet.
Das ist ein bisschen unglückliches Timing. Ich wollte es beenden, bevor Staffel 3 losging. Das habe ich aber nicht geschafft und habe jetzt das Finale mir nochmal angeguckt. Also die letzten beiden Folgen. Und habe... Also ich habe noch ganz viele andere Sachen gesehen, aber das Einzige, was Sci-Fi-mäßig noch war. Und dann habe ich noch es geschafft, endlich mal in The Pod Directive länger reinzuhören. Ich hatte schon mal kurz reingehört, aber The Pod Directive ist der offizielle begleitende Star Trek Discovery Podcast, über den wir ja auch schon gesprochen hatten. Und ich möchte euch den wirklich, wirklich, wirklich ans Herz legen. Der ist wirklich sehr gut. Es gibt Episoden, die sind leicht und unterhaltsam, also wie zum Beispiel... Die letzte, in der Tig Notaro zu Gast war, wo sie auch gesagt, fand ich so süß, wo sie meinte, und es war so schrecklich und ich konnte das alles nicht sagen, das war so viel Technobubble und ich brauchte dann jemanden, der da echt vor mir gestanden hat und mir souffliert hat, weil ich es nicht geschafft habe, diese Aufnahme zu machen, und sie erzählt und sie meinte, sie kam sich vor, als hätte sie in ihrem Leben noch nie geschauspielert, und dann ist sie zu den Producern quasi gegangen und meinte, es tut mir so leid, und hat gedacht, sie wird jetzt gefeuert oder so. Und dann meinten die Producer nur, kein Ding, wir schreiben dir ab sofort immer nur Technobubble. Und
irgendwann kannst du es dann.
Ja, genau. Und sie hat halt so ein bisschen erzählt, wie so ihre Erfahrung ist, weil sie ja eben eigentlich Komikerin ist. Also die Folge war ganz nett und unterhaltsam. Es gab eine Folge, die ich euch speziell nochmal ans Herz legen will. Und wenn ihr die nicht gehört habt, auch euch hier aus dem Podcast. Und zwar gab es eine Folge, in der explizit über Diversität, Identität und vor allen Dingen schwarze Frauen oder schwarze Schauspieler an sich, aber vor allen Dingen auch schwarze Frauen im Star Trek Fandom gesprochen wurde und wie sie repräsentiert werden in Star Trek, aber vor allen Dingen auch in Discovery. Und da wurde vieles von dem gesagt, was wir hier auch schon öfter diskutiert haben, was mich ein bisschen erleichtert hat, weil wir ja immer uns gefragt haben, also wir können das ja immer nur von außen sehen und diskutieren, aber wir sind ja nicht schwarz. Also vielleicht ist die Perspektive dann doch nochmal eine andere. Das war ja das, wo ich immer ein bisschen Angst vor hatte, dass wir irgendwas erzählen und irgendeiner sitzt draußen und sagt, was erzählen die da für Mist, die haben eh keine Ahnung, ja. Und aber vieles von dem, was wir hier auch schon angesprochen hatten, wurde auch in dieser Folge diskutiert, und die war sehr gut. Die war sehr, sehr, sehr gut. Also da müsst ihr unbedingt reinhören. Das waren die Schauspielerin von Ruffy, jetzt kriege ich die Namen alle nicht mehr zusammen.
Das ist Michelle Hurt, genau.
Genau, plus hier aus Lower Decks. Ja, warte, ich rufe es jetzt auf und dann sage ich euch Newsom gleich ganz genau. Dann sage ich euch gleich ganz genau, wie die alle hießen. Auf jeden Fall, die Folge war sehr gut und knüpft ein bisschen an dem, was wir auch gesagt haben. Und da müsst ihr unbedingt reinhören, weil die lohnt sich wirklich. Und vieles, was da gesagt wurde, hat auch so ein bisschen das wiedergegeben, was ich persönlich auch denke. Okay, die Folge heißt, ja, Michelle Hurt, Angelica Jade Bastien und Kendra James und Tawny Newsom. Das ist also die Schauspielerin von Ruffy. Danke. Aus dem Writers Room, die Angelica Jade Bastien, die der Managing Editor von Star Trek, ja. Kendra James, und wie gesagt, Tony Newsom als, naja, wie heißt es von Lower Decks hier?
Beckett Mariner, ja.
Genau, richtig. Genau. Also die vier haben zusammen gesprochen. Und ja, also, was ich auch sehr schön fand, dass sie am Anfang gesagt haben, es ist super selten, nicht nur, dass vier Schwarze miteinander reden, sondern vier Frauen auch im Star Trek-Universum. Und dann dachte ich, ja, wem sagen wir das? Das ist ja auch so, dass wir auch immer gerne reine Frauen-Star Trek-Casts oder gemischte Casts suchen, gibt's halt auch nicht so oft, auch im deutschen Fandom ja nicht.
Ja, auch wenn man auch sieht, bei TOS, wo er de facto die meiste Zeit Uhura die einzige Frau auf der Brücke war,
ja.
Zu Discovery, wo man teilweise so, okay, warte mal, ein, zwei, da hinten ist noch ein dritter Mann.
Genau.
Ja. Aber das war auf jeden Fall sehr spannend. Und da haben sie auch nochmal über Frisuren und Haare und so gesprochen, worüber ich heute auch nochmal reden möchte. Und wir müssen unbedingt mal diese Klamottenhaare-Episode dringend aufnehmen.
Ja, die müssen wir immer noch machen, ja.
Gut, also das habe ich gehört und gesehen.
Und dann, El, du hast was gelesen, vermute ich mal.
Genau, ich bin mittendrin zu lesen aus einer ganz von mir heiß geliebten Cyberpunk-Reihe. Und zwar, es ist die Reihe heißt die Anderson-Dexter-Reihe von Darusha Wehm, ist der Mensch, der das geschrieben hat. Und das ist der vierte Buch in der Reihe, und es heißt Pixels and Flash. Ansonsten habe ich eben nur zweimal die neue Disco-Folge gesehen.
Genau. TJ, du hast geschrieben, du hast auch Disco geguckt und und das war's. Jakob.
Ja, so ziemlich, genau.
Jakob, Frage an dich, was hast du denn so in den letzten ein, zwei Wochen gesehen, außer Discovery?
Nicht so arg viel. Ich habe jetzt mal eine Voyager-Folge gerewatcht, Twisted. Weil ich hatte da in einem, genau, bei den Delta Flyers hatte ich da was gehört, dass Kim anscheinend am Anfang in der Szene auf der Brücke die Haare besonders schön hatte oder das Make-up besonders schön hatte, weil irgendwie andere Leute in der Maske waren oder irgendwas haben sie da erzählt. Und ich habe dann geschaut, ob ich das sehen kann, aber anscheinend ist entweder mein Laptop-Bildschirm oder mein Netflix-Abo zu billig. Also, das kommt bei mir nicht rüber.
Naja, es liegt
Qualität
halt
von Voyager.
Es ist halt nur 480p. Es wird halt nicht besser.
Ja.
Genau. Episode 6 der zweiten Staffel.
Genau. Was aber ja auch vorkommt, aber danach völlig unterging, ist, dass die Voyager ja am Ende auch so eine Art Sphärendaten empfangen hat von dieser Raumanomalie. Über die dann halt natürlich, weil Voyager nie wieder geredet wurde.
Ja. Okay.
Ja, aber was interessiert uns der Kram von letzter Woche? Willkommen im 90er Jahre Network Television.
Genau.
Bloß kein Vorwissen voraussetzen.
Ja, und wir wollen ja auch nicht so schnell heimkommen, also bitte.
Na, dann, ich habe mir nochmal wieder diese, um El zu zitieren, heteronormative Kackscheiße nochmal angeguckt. Ich habe nämlich einen Rewatch von Too Hot to Handle gemacht diese Woche.
Was ist das denn?
Das war diese Netflix Dating-Serie.
Ah, so ein Dating-App-Ding, ja.
Genau, da hatten wir
Heten suchen Heten.
Genau, da hatten wir im Frühjahr schon mal drüber geredet und ja,
genau.
Il war nicht so ein Freund davon.
Ach Gott, schön. Es ist ja, es ist halt eher so, ja, guck ich was anderes.
Genau. Das war das, wo man keinen Sex haben darf, oder?
Genau.
Ah ja, stimmt, das habe ich irgendwie im Podcast mal mitbekommen.
Dann gehen wir doch mal weiter zu den News. Und obwohl wir wöchentlich rauskommen, Halleluja, hat
gibt
sich da diese Woche wieder was
angesagt. Gibt es welche?
Es gibt News.
Das ist ja auch immer meine Sorge, weil wir wöchentlich rauskommen, dass wir irgendwann keine News in der News-Sektion haben.
Ach, das ist glaube ich, nicht so wirklich der Fall. Die Royal Mail bringt Star Trek-Briefmarken.
Ja, also England/Großbritannien, aber England, glaube ich. Genau. Ja, und tolle. Habt ihr die gesehen? So, so schön. Sehen aus wie gemalte Porträts.
Nicht nur. Ja, nicht nur diese Porträts, sind noch ein paar andere Motive.
Also ja, aber der Haupt, wie sagt man das, also das Hauptblatt quasi mit den Charakterköpfen sind gemalte Porträts und dann gibt's noch Film, also Filmmarken und das sind glaube ich Fotos, gell? Genau, ja.
Genau, ja. Genau. Ja. Da haben also, aber die Porträts alle, sind sehr schön.
Elle, deine ganze Familie muss mir jetzt Postkarten schicken. Hasi. Mit jedem Kopf eine.
Hasi, Schnucki, ja. Kannst du dir bestellen online?
Ich weiß. Ich will ja nur Post kriegen.
Noch sind die Briten im Binnenmarkt, noch fehlt das.
Ich weiß. Ich werde mir du kannst sie teilweise auch bestellen mit so einem Rahmen, manche weiß, dieser Dinger. Und ich mir überlegt habe, oh, könnte ich mir vielleicht auch noch holen. Und ich denke, hat ja extra noch auf Twitter geschrieben, dass die Deutsche Post endlich auch sowas machen will. Und was ist? Jemand menschent mir, dass irgendwas mit Tatort kommt. Ich so, genau das wollte ich nicht. Das ist so diese, und wenn wir mal ganz abenteuerlich sind, nehmen wir mal Raumpatrouille Orion.
Aber das war
schöne erstmal kommt
Marken.
Die Lindenstraße.
Hallo? Die 1,45 €, die 1,45 € Marken, die haben immer so ab und zu mal, die haben so Filmmotive. Und da hatten sie die Raumpatrouille. Na, da hatten sie die Raumpatrouille Orion, die ich sehr gut fand. Nee, sie hatten auch nicht deutsche Filme. Aber die Raumpatrouille Orion, sag mir da nichts, die liebe ich sehr, die war auf jeden Fall drauf.
Aber es ist so absehbar, so. Ja, dann nehmen sie das mal wieder. Also
nein, weil die haben sonst
viel abenteuerlicher.
Das stimmt. Das
cooler.
Stimmt.
Als ja, das Problem die Deutsche Post ist so.
Nein, weil für die Deutsche Post ist Raumpatrouille Orion schon ein Highlight, denn die haben sonst keine Sci-Fi-Motive drauf.
Ja, ich weiß, genau das.
Die letzte,
Perry Roden.
Die letzte, da weiß, glaube ich, die meisten wissen gar nicht, dass da ein Deutscher dahinter steckt, glaube ich. Aber
das wusste ich bisher auch nicht.
Okay. Ja, jetzt
Perry
war
Roden ist außerhalb Deutschlands auch so gar nicht bekannt.
Das ist ein deutsches Sci-Fi-Universum.
Ja, und jetzt muss ich mal googeln, ich vergesse immer, wie der heißt, aber der heißt auch nicht Perry Roden, sondern das ist das Pseudonym, irgendwas
das
mit.
Das ist ein Polynym, das sind alle Autoren, das sind.
Danke.
Das ist ja
aber
wöchentlich
der erste,
erscheinende.
Der allererste, der dahinter steckte, der hieß. Ich guck mal, wie er hieß. Und doch, es gibt einen ganz bestimmten, der hatte auch noch so einen ganz deutschen Namen, sowas wie Hans-Peter oder sowas. Ich guck noch mal kurz. Ja. Sie haben noch ab und zu mal sehr schöne Marken von so, wenn es um so Space-Rennen-Sachen geht, also mal eine Rakete oder mal ein Satellit oder so, aber sonst hat die Deutsche Post da kaum was. Deswegen war ich mit Raumpatrouille Orion schon so glücklich. Und wie gesagt, die Star Trek-Marken sind auch toll. Und ich glaube, letztes Jahr hatte ja auch Kanada super schöne Star Trek-Marken.
Also was zum Beispiel jetzt auffallend ist natürlich bei der Royal Mail, warum sie das zum Beispiel auch machen mit dem Bezug, es war ja einige britische SchauspielerInnen dabei sind, wie sich zum Beispiel Miranda Curtis gefreut hat. Juhu, super, ich bin endlich auf der Briefmarke. Was natürlich in England ja schon irgendwie mehr Bedeutung hat in manchen Richtungen und dann hast du natürlich auch die Figuren, die sie ausgewählt haben, ist natürlich, klar, die haben Captain Archer, weil sie haben natürlich die ganzen Captains genommen und dann natürlich den Malcolm Reed, weil das ist ein englischer Schauspieler mit einem Charakter, der aus England ist, weil es irgendwann mal sozusagen auf dem Bildschirm erwähnt wird, dass Detmer aus Düsseldorf kommt, eine Deutsche ist, obwohl die Schauspielerin keine Deutsche ist. Aber das wäre so vielleicht ein Grund, sozusagen irgendwas in die Richtung mit Discovery mal zu machen. Aber ich glaube es nicht. Die Deutsche Post macht lieber zum 10.000. Mal die Blüten und Vögel Deutschlands und Goethe hoch 5.000 oder sowas.
Also Sid ist auch dabei, also der Schauspieler von Begier ist ja auch britisch.
Genau.
Und dann ist mir aber aufgefallen, du hast oft, also du hast so Zweierpacks, du hast also Picard und Marina Sirtis, du hast Sisko und Bashir und dann hast du Kate Mulgrew, also Janeway, aber keine zweite Voyager-Figur. Dafür aber drei Discovery-Figuren.
Ja.
Wahrscheinlich, weil nämlich sie haben Jason Isaacs mit reingenommen. Klar, weil der natürlich auch ein britischer Schauspieler ist. Ja. Ich vermute mal deswegen, und dann haben sie einfach die eine Voyager-Figur dann für einen dritten Discovery-Menschen unter den Tisch fallen.
Weil britischer Darsteller eben.
Klar, natürlich. Genau, ja, ja.
Und weil das natürlich der Bezug ist.
Aber das hat mein Komplettierung Star Trek Nerd Mom ein bisschen gestört.
Ja, ich weiß.
Das war so, wo ist der zweite Voyager-Mensch? Ja.
Genau, warum ist nicht Seven of Nine oder Harry Kim? Ich stell dir vor, wenigstens wäre Harry Kim nicht befördert worden, aber wenigstens auf einer Briefmarke gewesen.
Oh, das würde man ihm so gönnen.
Ja, der arme Harry Kim.
Arme Harry.
Und dann wäre es Neelix geworden.
Wer möchte, kann das bei der im Online-Shop der Royal Mail vorbestellen. Versand erfolgt ab dem 13. November und die Preise.
Hast du mal geguckt, ob die auch ins Ausland versenden? Das habe ich nämlich
soweit ich weiß, ja, weil ein Amerikaner, den ich kenne, dem ich das gezeigt hat, der hat schon irgendwie eine Bestellung gemacht und sagt, ja, das ging. Also wenn ein Ami das bestellen konnte, können wir das bestimmt auch.
Also wer möchte, kann das bei der Royal Mail bestellen, wenn die Royal Mail nicht direkt an europäische Adressen liefert. Es gibt auch Dienstleister, die einem das weiterschicken. Und die Preise gehen irgendwie bei ein paar Pfund los und hören im dreistelligen Pfundbereich auf, wenn man halt so einen ganzen Druckbogen mit Briefmarken haben möchte. So, jetzt haben wir 8 Minuten über Briefmarken geredet. Wow.
Philatelie.
Einer von uns ist Briefmarkensammler, genau.
Philatelie, ein großes Universum.
Dann hat sich Jack Quaid, der Sprecher von Bäumler, in, wie er es sagt, in einem dunklen Badezimmerschrank in einem Hotel eingesperrt, um da seine Sachen für Lower Decks Staffel 2 aufzunehmen.
Und ich sage nur, das können wir alle so gut nachvollziehen. Wir bauen uns ja auch ab und zu mal unsere Höhlen, wenn wir podcasten. Und so muss er das wohl auch dann machen. Aber das bedeutet, er synchronisiert schon Staffel 2. Ich meine, hallo!
Das heißt, die Drehbücher sind fertig. Zuerst kommen die Sprachaufnahmen, dann kommt die Animation. Also
genau.
Die sind.
Ich wollte gerade sagen, wir haben ja zu Staffel 1 gelernt, dass es so rum ist.
Genau.
Genau, ja. Aber toll, finde ich schön, dass wir da ab und zu mal ein Lebenszeichen kriegen und dass es weitergeht. Auch wenn wir es eigentlich schon wissen.
Ja,
dann aber trotzdem so schön. Gibt es auch News zu Star Trek Prodigy, denn es ist bekannt, wer die Musik für die Serie schreiben wird und. Es ist eine Dame, sie hat bereits die Musik für den Shorttrack Q&A gemacht. Das ist für die, die sich entweder bei Amazon UK die Blu-ray bestellt haben oder vielleicht doch mal, als es noch ging, einen Urlaub in den USA gemacht haben. Und jetzt kommt der Zungenbrecher. Nami Melumat. Garantiert falsch ausgesprochen, aber sie macht die Musik und es ist das erste Mal, dass eine Frau bei Star Trek die Musikleitung für eine Serie hat.
Ja.
Nicht
schön.
Schlecht.
Ich freue mich drauf. Und ich fand Q&A war auch gut. Also ich achte ja meistens nicht so wahnsinnig doll auf die Musik, aber Q&A hat mir insgesamt gut gefallen. Also ich habe da große Hoffnung.
Und dann, wo wir im weitesten Sinne bei Prodigy sind, in Bloomington, Indiana, ist gestern eine Statue enthüllt worden.
Ja, die Janeway-Statue, die ja sozusagen erst als Aktion anfing und es tatsächlich Realität jetzt wurde, also die Heimatstadt unserer wunderbaren Catherine Janeway hat jetzt schon eine Statue von ihr, obwohl sie noch gar nicht auf die Welt gekommen ist.
Da reiht sie sich ja ein in eine Reihe von anderen, die das auch schon haben. Also ich glaube, Kirk hat eine und Picard, glaube ich, auch eine. Also das ist nur gut und richtig, dass Janeway jetzt auch eine hat.
New Orleans müsste dann eigentlich auch eine Cisco-Statue haben.
Theoretisch, aber ich glaube, die hat keine.
Nee, ich glaube, aber das ist was, wo Avery Brooks wahrscheinlich gesagt hätte, will er nicht unbedingt. Es gibt ein paar Aufnahmen auf Instagram und Twitter von der Veranstaltung. Nach den Aufnahmen, die davon veröffentlicht wurden, sieht es so aus, als ob Kate Mulgrew nicht persönlich vor Ort war, sondern nur zugeschaltet war aufgrund der Situation, aber es gab auf jeden Fall eine kleine Zeremonie in Indiana und wir verlinken euch das mal in den Shownotes und vielleicht können wir uns das ja irgendwann alle mal in reell angucken. Also auf jeden Fall, Bloomington, Indiana steht jetzt ab sofort auf der USA-Reiseliste für uns.
Genau.
Ich sehe mir gerade Bilder davon an. Es ist merkwürdig, auf einigen von den Bildern, die man so sieht, sieht sie irgendwie sehr Changeling-Farben aus. Also
es ist, glaube ich, eine Bronzestatue, oder? Ja, kommt an, aus welchem Winkel du fotografierst, wahrscheinlich.
Wenn es eine neue Bronzestatue ist, dann ist sie halt noch sehr hell und die dunkeln ja genau erst nach. Also das wird einfach der Natur der Sache sein, dass es etwas changelingig aussieht.
Genau. Ja. Dann kommen wir zu Star Trek Discovery. Wir nähern uns der aktuellen Folge. Denn es gibt auch bei Discovery ein paar News. Netflix hat die Folge 1 von letzter Woche nochmal neu hochgeladen, genauso wie es CBS All Access gemacht hat. Denn es gab einen kleinen Fehler im Intro, denn da war nämlich noch eine alte Zwischenversion von dem Logo drin.
Ach, das hatte ich gar nicht mitgekriegt. Echt?
Das Star Trek war zu groß. Das ist okay. Nochmal ein Stückchen kleiner geworden. Da hat man die Folgen bei CBS All Access und bei Netflix nochmal ausgetauscht. Und da ist jetzt das Star Trek noch ein Stückchen kleiner geworden.
So wie jetzt im Intro von dieser Folge.
Genau.
Dann
ist Rachel Angerell, Commander Nahn, vom Guest Star zum Series Regular befördert worden.
Und gleich hat sie etwas mehr zu sprechen in dieser Folge. Kaum wird verkündet, sie ist Series Regular, ist sie plötzlich anwesend.
Genau. Was heißt in dem Fall Series Regular? Man wird halt mit den anderen Hauptdarstellern halt im Intro genannt. In der Regel ist das auch finanziell nicht gerade unattraktiv, ein Series Regular zu sein.
Also ich tue nur ganz kurz mal reinschauen, das muss, aber natürlich ist es ja super zeitaufwendig, weil du musst am Set wirklich jeden Tag sein. Und das war auch in der Podcast-Folge, wo Tig Notaro zu Gast war, in der Star Trek-Podcast-Folge. Da sagte sie nämlich, um Gottes Willen, macht mich bitte nicht zum Series Regular. Da kriege ich die Krise. Ich toure ja noch, Leute. Weil Fans gesagt haben, wir hätten dich gerne vielleicht auch als Series Regular. Wenn die dir das anbieten, würdest du das machen? Und sie so, nee, ich toure noch und bin ab und zu mal da. Und jeden Tag am Set, jeden Tag stundenlang mit den gleichen Leuten, so sehr ich sie liebe, aber nee. Und dann dachte ich so, ich liebe Tig Notaro dafür, dass sie das genau so auch gesagt hat. Und deswegen musste ich so schmunzeln, als ich dann gelesen habe, dass, wie gesagt, Rachel Angerell Series Regular geworden ist, wobei, ja, also ich meine, in diesen Zeiten wie heute, glaube ich, ist man heilfroh, wenn man einen festen Job hat und weiß, man kriegt ein festes Gehalt jeden Monat. Ja. Gerade als Schauspieler.
Genau, dann ist ein bisschen drüber geredet worden, wie die Produktion der vierten Staffel ablaufen kann. Discovery und Star Trek Obermogul Alex Kurtzman hat mit IndieWire.com gesprochen und hat ein bisschen darüber erzählt, was halt so gemacht werden musste, beispielsweise für Staffel 3, was normalerweise Standard ist, dass man, wenn man im Schnitt merkt, ach scheiße, da ist jetzt irgendwie ein Anschlussfehler oder irgendwas passt nicht so ganz, dass man nochmal hintendran nochmal nachproduziert, also sogenannte Pickup-Shots macht. Das ging nicht, weil man ist ja knapp vorm Lockdown überhaupt erst mit der normalen Produktion fertig geworden. Und da hat man jetzt halt sehr, sehr viel mit CG gemacht und schauen wir mal, ob wir irgendwas davon im Laufe der Staffel sehen oder ob es wirklich komplett untergeht. Aber wenn man sich die Qualität der grafischen Effekte in Discovery anguckt, ich glaube nicht, dass wir irgendwas davon sehen, also, selbst wenn wir ganz genau hingucken.
Angeblich waren ja schon einige genau dieser nachproduzierten, nicht vorhandenen Pickup-Shots, die im Grunde ja von den Schauspielern auch daheim im Wohnzimmer dann nachgestellt wurden, schon in dieser ersten Folge drin. Also er meinte, da ist eine ganze Menge schon in Folge 1. Und ich meine, wenn es uns da nicht aufgefallen ist.
Na.
Ja.
Genau, und für Staffel 4 schauen sie sich an, wie man halt sonst so produzieren könnte, wenn man es halt nicht hinkriegt mit Abstand halten und umherreisen und so weiter und so fort. Und da gibt es etwa ein Konzept, ich habe es mir jetzt nicht mehr im Detail anschauen können, aber dass man halt nicht alles vorm Greenscreen macht, sondern vor AR-Walls. Und das hat Disney recht extensiv bei The Mandalorian gemacht.
Also auch ich habe absolut keine Ahnung, was eigentlich eine AR-Wall ist, aber
Alternate Reality, also das sozusagen wie so eine Art Holodeck, nur ohne Hologramme, aber halt Bildschirme, die das Ganze, so eine statt eben eine Greenscreen, eine Szenenscreen, die eben aus LED-Monitoren besteht. Oder halt Plasma-Bildschirm oder so.
Also genau, und also wenn man sich darunter nichts vorstellen kann, so wie ich, weil ich habe da immer Probleme, mir das so irgendwie zu verbildlichen. Es gibt zwei sehr gute Videos von Industrial Light and Magic, die da mit in dem Projekt involviert sind. Die verlinken wir mit in den Shownotes, da sind in dem Artikel mit drinne, wo es eben um diese Postproduktionsgeschichten geht. Und das eine ist irgendwie so 10 Minuten und das andere ist so nämlich 2 Minuten lang. Und das habe ich mir mal angeschaut, weil ich mir halt da gar nichts drunter vorstellen konnte. Und es ist schon Wahnsinn, was die mit so ein bisschen Technik machen können. Also ich meine, das ist eine Wand mit Fernsehern, sinngemäß. Ja. Und also es ist, und das gibt dem Ganzen so eine 3D und also Geschichte und Tiefe und so. Man hat wirklich das Gefühl, man steht vor was auch immer, einem Raumhänger oder einem fremden Planeten oder was auch immer. Also wenn Discovery das kriegen sollte, ja, wäre schon toll. Ich meine, in The Mandalorian fand ich es auch schon super, auch wenn ich nicht wusste, dass es damit gemacht wurde.
Dann haben wir auch diese Woche wieder einen Logbucheintrag bekommen, diesmal von Giorgio.
Aber weißt du, wie sie den anfängt, den Logbucheintrag? Logbucheintrag von der Kaiserin.
Ja.
Also. Und ich dachte, wo ich nee, nehme, das,
nee,
also,
eher
sie
so
nennt sich selber, Empress sie nennt sich halt selber Lore. Empress, genau.
Also
und ich dachte,
ist
so
eher
ich
wie
Imperatorin.
Es ist halt so, anstatt halt zu sagen, es ist der Captain's Log oder halt mit dem oder Commander, wie sie ja jetzt eigentlich.
Ja, oder einfach nur Philippa oder so, ja.
Ja, ja, aber meistens hat man ja so noch den Rang dazu, nennt sie es halt immer noch ihren Empress Log, ja.
Also das sagt ja schon sehr viel darüber aus, wie sie sich selbst sieht. Also es ist sehr.
Ja, ja, gut, das ist immer noch ihr Selbstverständnis,
ja, ja,
weil sie die meiste Zeit war. Ja.
Eben, nur wir vergessen es halt schnell mal.
Ja.
Ja, und Elle, du hast dazu geschrieben, es ist ein Foreshadowing.
Ja,
für die Staffel
wird,
in deiner Meinung nach.
Aber da muss man kurz erklären, was sie darin sagt, um zu verstehen, was Elle geantwortet hat.
Genau, also sie spricht ja davon, da kommt ja eine Figur vor, Sesira oder wie der Mensch heißt, ich habe ihn Ruhrpott-Rudi genannt.
Sarah, ja.
Ja, und die hatte ja halt eben ein, sagen wir so, kämpferisches Scharmützel mit ihm und durfte ihn nicht umbringen, weil Saru dazwischen kam, weil er schließlich ja die Prinzipien der Sternflotte und der Föderation selbstredend aufrecht erhalten wollte und sagen so, nee, jetzt bringen wir den nicht um, jetzt zeigen wir mal, wie es ein bisschen mit Großzügigkeit und das Schicksal von ihm liegt jetzt in den Händen der Leute hier vor Ort, die er ja schließlich auch andrangsaliert hat und nicht uns, die eigentlich als Neuankömmlinge eigentlich nichts damit zu tun hatten vorher und Ja, und es, man könnte denken, weil er ja schließlich am Ende so in diese Eislandschaft rausgeschickt worden ist, in der er wahrscheinlich sterben würde. Und man denkt, ja, vielleicht kommt er ja wieder, weil wenn du keine Leiche präsentiert kriegst von jemandem, weißt du, dass diese Person halt eben die Möglichkeit hat, zumindest wiederzukommen. Oder die Schreibenden haben die Möglichkeit, diese Person leichter wieder zurückzuholen.
Als aber ob uns Leichen in Star Trek jemals davon abgehalten hätten, den Charakter zurückzubringen.
Also wir haben, aber ich sage mal, in derselben Folge haben wir noch etwas mit einer anderen Leiche zu tun.
Oh ja.
Ja, die ja etwas, ja, also das war ja wieder Gore in Star Trek Teil wie viel? Was anderes allerdings, aber Georgiou hatte quasi Lelands Blut noch nicht mal trocken auf ihren Klamotten, als sie dann quasi ihr nächstes Opfer in, ja, wie ich ihn nenne, Ruhrpott-Rudi gefunden hat, ihn nicht umbringen durfte und sie aber dann so sagt, es könnte entweder sowas sein wie der Fuchs und die Weintrauben, wie ich durfte dich dir nicht umbringen, aber was er erwähnte und was sie spannend fand, also sie meinte so, oh, der ist eh nur ein kleines Licht, aber was er erwähnte mit The Burn, das findet sie sehr spannend, weil wenn da jetzt jemand wohl dahinter steckt und diese Person, die vielleicht nach 100 Jahren immer noch im Leben sein könnte, wäre für sie sozusagen eine würdigere Herausforderung, sich quasi diese Personentität zur Brust zu nehmen.
Ja, und genau das war es, wo ich kurz gestockt habe, weil sie sagt nämlich wörtlich, es ist ein Jahrhundert, es ist ja ein Jahrhundert her, er könnte noch, sie spricht von, also they, ob sie jetzt sie oder eine einzelne Person, weiß man nicht, aber they could still be alive, also sie könnte noch am Leben sein. Ein würdiger Gegner. So, und dann habe ich da gesessen und meinte, gut, man kann es so interpretieren, wie du gesagt hast, dass es eben hier um die Person geht, die eben The Burn verursacht hat oder vielleicht auch die Organisation, das weiß man ja nicht,
ob ja, eben, weiß man ja
Leute
nicht.
Dahinter stecken.
Entität, eine Gruppe.
Oder meint sie Sektion 31? Ich finde, das würde ja auch Sinn ergeben in dem Kontext.
Nee.
Aber dann würden die 100 nicht. Jahre, aber die 100 Jahre, finde ich, ergeben keinen Sinn, weil The Burn ist nicht genau 100 Jahre her, das ist doch viel länger her.
Nee,
also das ergibt, wurde, oder referiert sie da eine Quelle, also jemanden, den wir noch gar nicht kennen? Weiß sie irgendwas als Sektion 31, ja, was wir nicht wissen, was noch kommt?
Nein. Also ich würde das, Entschuldigung, also ich sehe das eher so, Book hat ja selbst gesagt, es ist vielleicht 100, vielleicht 120 Jahre her, The Burn. Das heißt,
er hat,
also,
glaube ich, was von 200 gesagt, oder?
Nein, 120.
Nee, 120, ja.
100 bis 120 Jahre. Das heißt, also wird also wahrscheinlich die Georgiou das auf 100 gerundet haben oder was auch immer sie halt gesagt hat, ob diese und ich glaube nicht, dass das Section 31 ist, weil sie wird ja schließlich dann später in dieser Show, die ja noch kommt, ich denke, das wird was ganz anderes sein. Also ja. Und also diese Zeitangabe ist mit dem kohärent, was Book gesagt hat.
Okay, also dann gucken wir mal. Ich fand auf jeden Fall den Eintrag spannend. Also als Begleitung einfach
Fall
zur Folge.
Genau. Dann die Folge nächste Woche wird ja wurde von Jonathan Frakes im Regiestuhl gemacht und da hat Michelle Paradise bei sci-fi.com vor 2 Wochen schon fast ein bisschen was ausgeplaudert. Warum sie immer wieder gerne auf Jonathan Frakes zurückgreifen, weil er halt zum einen natürlich sehr, sehr tiefgreifendes Star Trek-Wissen hat, nachdem er halt in jeder Serie mit Ausnahme der originalen Regie geführt hat, also in jeder Live-Action-Serie.
Und mitgespielt hat.
Und
außer TAS. Ja.
Ja.
Außer TAS
und Disco hat er auch nicht mitgespielt.
Stimmt, da hat er auch noch nicht mitgespielt. Noch nicht.
Riker in der
Zukunft. Naja, er muss ja nicht zwingend Riker spielen.
Einer seiner Nachfahren, so wie ja, Brent Spiner ja auch diverse Iterationen von Zooms gespielt hat.
Und es gibt auch noch ein Holodeck und es gibt auch noch Thomas, sag ich nur. Also you never know, was da noch so aufkommen könnte.
Ja, wir wissen es nicht. Dann kommen die Rikers.
Genau, das Interview verlinken wir euch in den Shownotes. Da wird übrigens auch nochmal bestätigt, dass Jonathan Frakes 3 Episoden in dieser Staffel machen wird. Und damit sind wir dann auch durch den sehr ausladenden News-Teil durch und kommen zur Folge. Far From Home oder auf Deutsch Fern der Heimat ist eine rein Discovery-zentrierte Folge. Michael kommt in dieser Episode eigentlich de facto nicht vor, wenn man von den letzten 10 Sekunden absieht. Und wir bekommen damit quasi einen zweiten Staffelauftakt. Denn die Discovery kommt in der Zukunft an und legt erstmal eine astreine Bruchlandung hin. Wie wir sie aus, also im Prinzip ein Mix aus der Bruchlandung der Enterprise D in Generations und der Voyager in Staffel 5 Timeless.
Das, genau die zwei sind mir auch eingefallen. Wir kriegen ja nicht so oft Schiffe zu sehen, die wirklich bruchlanden. Oh. Ja, und Discovery ist nett bruchgelandet. War eine schöne Bruchlandung.
Ja. Genau, nachdem sie dann bruchgelandet sind, kurz um die Handlung kurz zu umreißen. Es gibt im Wesentlichen zwei Handlungsstränge. Zum einen gehen halt Saru und Tilly los und versuchen halt Rubidium zu finden bzw. zu erhandeln, damit sie ihr Kommunikationssystem reparieren können. Und das ist der eine Handlungsstrang. Der andere Handlungsstrang ist halt an Bord der Discovery, wie sie halt alle versuchen, irgendwie dieses Schiff zu reparieren und da halt ein sehr, sehr starker Fokus insbesondere auf Stamets und
Jet Reno,
genau. Der Name fiel mir nicht ein, was an so vielen Stellen eine so wunderbare Komik hat, wo ich wo so jede Szene geschrien hat, wie so ein altes Ehepaar.
Ja, und sie sich gegenseitig so, so schon fast liebevoll gegenseitig die Spitzen über den Kopf hauen und sich anpieksen und es ist ja schon fast zärtlich ist in der Art, wie die das tun.
Und du merkst halt auch, da merkst du wirklich, dass Tig Notaro halt echt komödiantisches Timing, das kann die. Ja, also das ist natürlich, sie hat es nicht geschrieben, aber sie weiß schon genau, wie die vom Timing her die Sachen setzen muss, damit die sitzen.
Genau, ja. Der beste Witz bringt nichts, wenn man ihn nicht rüberbringen kann.
Ja. Ich würde gerne mal wissen, wie viel von dem, was sie da gemacht haben, improvisiert ist. Ich glaube sehr wenig, aber es fühlte sich so an, so ein bisschen so.
Ich glaube, es ist wahrscheinlich auch doch einiges, wie es halt rübergekommen ist, aus dem Moment gekommen. Also, dass da halt schon, okay, jetzt kommt das und das und das, dass der Inhalt schon relativ vorgegeben war, aber die Art und Weise, wie es rüberkommt, dass das halt komplett mehr oder minder aus der Situation heraus gekommen ist, weil man halt auch so merkt, wie sich das halt auch mit der Zeit so richtig schön hochschaukelt.
Und dann habe ich noch eine andere Frage, und zwar erinnere ich mich richtig, dass das, glaube ich, die erste Jeffrey-Tube-Szene beinhaltet hat, die es in Discovery jemals gab? Oder hatten wir die schon mal in den Jeffrey-Tubes für etwas? Weil wir hatten die schon öfters in irgendwelchen Kammern, wie Tilly am Ende der zweiten Staffel da die Schilde repariert hat, aber das waren keine Jeffrey-Tubes. Und da waren sie ja tatsächlich, also war es damals in der Jeffreys-Röhre drin und hat da kriech, wie war das aus TNG, aus DS9, gab es ja auch sowas, oder selbst in Voyager natürlich und wo auch immer, dass es halt immer diese Jeffreys-Tubes gibt.
Wir hatten es, glaube ich, in der ersten Staffel von Discovery, wo Michael an Bord von Jojo's Schiff war.
Ja,
im Mirror Universe und halt gerade rausgefunden hat, hier der Captain ist nicht der, der zu sein scheint.
Ja.
Und da aber ist das in war irgendwelchen Gängen
so größere. Das waren so eher wie so große Jeffrey Tubes. So
nee, da gab's auch eine Szene, ja. Wo sie halt wirklich auf dem Boden sitzt, wo es alles relativ cramped
genau.
ist.
Das war aber trotzdem, stimmt, ich weiß, welche Szene du meinst, aber das war trotzdem mehr Platz als in üblichen Jeffrey Tubes, fand ich. Aber sonst hatten wir das, glaube ich, nicht, ne? Außer im Mirror Universe auf der ISS Charon.
Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern.
Ja, eben, gut, dann haben wir jetzt.
Aber quasi vielleicht kann ja einer der Hörer sich erinnern. Falls jemand noch was einfällt, bitte Info an uns.
Genau. @trackgasm auf Twitter oder info@trackgasm.de per E-Mail. Dann machen wir doch den Handlungsstrang auf der Discovery zuerst. Weil es der kleinere der beiden ist, oder?
Ja.
Hauptsächlich dreht er sich halt, oder in sehr, sehr großen Teilen dreht er sich halt um Stamets, denn wir sind auf der Krankenstation, Culber weckt ihn oder holt ihn aus seinem Koma und halt nur so, du... Ich habe dich wieder so weit zusammengeflickt. Ich brauche dein Biobett.
Das war so geil. Schatz, ich liebe dich, aber ich brauch's Bett. Es ist okay.
Dafür muss Stamets in diese Cellular Regeneration Chamber. Und wir hatten ja sowas Ähnliches.
Wo er nicht rein will.
Ja.
Weil er meint, dass er topfit ist. Und ja. Kann er sagt so, nein, bist du nicht.
Er sagt sogar noch besser. Bitte buchstabier mir den Satz. Okay, jetzt kriege ich den Satz nicht mehr zusammen. Mein Freund hat mich gerade aus einem Koma geholt und alles, was ich bekommen habe, war nur dieses lausige T-Shirt. Und wenn genau. du das fehlerfrei buchstabieren kannst, dann lasse ich dich raus. Und das Schöne ist, am Ende in dieser Cellular-Dingster-Bumster, wo der drin war, am Ende buchstabiert er das auch und dann lässt ihn, und dann versucht es und dann sagt der Culber noch so, du kannst es nicht, weil dein Hirn ist gerade Rührei, so nach dem Motto. Ja, aber auf jeden Fall geht's nicht.
Scrambled as an egg, also sozusagen wie ein Rührei, sagt er ja als Stamets erst aufsteht und als Stamets dann da liegt, es gerade fertig buchstabiert hat, vergisst also der Stamets das Hyphen, also das Bindestrich im Wort T-Shirt. Und darauf
genau,
macht ihn also Culber drauf aufmerksam und sagt, hey, du hast das fast richtig buchstabiert, du hast aber den Bindestrich vergessen. Sprich, du bist noch nicht fit, Junge.
Genau, so der Satz war, my partner brought me out of a coma and all I got was this lousy T-Shirt.
Das ist einer meiner Lieblingssätze aus dieser Folge.
Ja, T-Shirt, also halt.
Was glaubt ihr, wie viele Leute im nächsten Jahr mit diesem genau. Satz auf einem T-Shirt rumrennen werden?
Das glaube ich auch. Die ganze Con rennt in diesen Shirt rum. Das ist großartig. Ja. Also, was ich sehr, sehr schön finde hier an, also du kriegst, also ich finde ja, ich möchte ja, das machen wir am Ende dann nochmal, ich möchte mal ein bisschen mit euch auch über die Charaktere sprechen und die Entwicklung, die nehmen, weil ich finde, die haben sehr starke Entwicklungen gemacht oder machen sie gerade. Und ich finde, Stamets zum Beispiel hat für mich keine überraschende Entwicklung. Wir wissen, dass er stur ist. Wir wissen, dass er denkt,
stur
er wäre fit.
Ein Ausdruck.
Genau. Aber wir sehen ja jetzt auch, wie sich diese Sturheit eben durchsetzt. Also, dass er dann eben darauf besteht, Dinge zu machen, obwohl er eigentlich ja krank ist. Und er sich quasi beweisen will, dass er eben... Ja, und dass er sich aber beweisen möchte, dass er eben nicht krank ist und deswegen trotzdem so Sachen macht, wie in eine Jeffreys-Tube reinzukrabbeln, um da irgendwie Reparaturen durchzuführen, während Reno daneben steht und sagt, ist gut, Junge. Die weiß schon, gegen diese Sturheit kommt sie nicht an, der muss das selber irgendwie einsehen. Und was ich aber schön finde, was wir hier gezeigt kriegen, wir kriegen ja doch die Interaktion zwischen Stamets und Culber und die beiden rutschen sozusagen, sie hatten ja jetzt schon Krise vorher und dann hat ja Culber eingesehen, er liebt Stamets immer noch, bla bla. Und ich finde, die rutschen jetzt sehr schön wieder in so ein altes Muster zurück. Also ich habe mich kurz gefragt, die beiden hatten ja echt eine Krise, vor allen Dingen, weil Culber ja auch diese Identitätskrise einfach hatte. Und er hat sich ja dann spontan doch dazu entschieden, im Staffelfinale von 2 auf der Discovery zu bleiben und eben diese Beziehung mit Stamets zu retten, ja. Und Man hat dann aber nichts mehr groß gehört und jetzt ist ja, seitdem er sich dazu entschieden hat, gar nicht so viel Zeit vergangen.
Seitdem ist nur ein Tag vergangen.
Richtig, und Stamets war auch Stamets noch irgendwie so 50% von einem Koma. Und trotzdem gehen die so liebevoll, finde ich, in dieser Episode jetzt gerade miteinander um. Und ich glaube, das ist deshalb, weil die in so ein altes Muster zurückrutschen, das die halt in ihrer Beziehung vorher etabliert haben. Und das finde ich so schön, weil wir hier quasi sehen, wie sie vorher waren, vor der ganzen Krise, als Pärchen. Und es hat mir also sehr gefallen.
Ich hatte dazu jetzt, leider weiß ich nicht mehr, wo ich diesen Artikel finde, aber es war ein neueres in einem Gay-Magazin, war ein Interview mit Wilson Cruz, der ja den Culver spielt. Hat er eben auch darüber gesprochen, wie diese Beziehung zu Stamets quasi wieder auferstanden ist, und er hat das so beschrieben, als ob beide wissen, die können jetzt diese Beziehung aus der Asche, wo sie vorher zerstört war, weil er ja ermordet worden ist, wieder aufbauen. Und das war so, ist so das Gefühl, was die jetzt rüberbringen wollen.
Aber das Problem, das ich dabei hatte, ist, es ist wie gesagt nur so ein Tag oder so oder zwei vergangen.
Ja, also, eben.
Da braucht man noch ein bisschen mehr Zeit zum Aufbauen. Ich glaube aber, diese Vertrautheit, die wir hier gezeigt kriegen, denn ich finde, wir kriegen gerade in dieser Episode doch einiges an Entwicklung für dieses Pärchen, ist das Vertraute, in das sie quasi zurückrutschen, und natürlich auch zwei Rollen, in denen sie sehr vertraut sind, weil Culber als Arzt, ich meine, hallo, der kennt ja seinen Partner, der da so stur ist, und Stamets, der natürlich auch einfach so stur bleibt, ja. Also das funktioniert sehr schön, das hat mir sehr gut gefallen. Und ich frage mich übrigens, und vielleicht weiß es einer von euch, ich habe es nicht gegoogelt, ich frage mich immer wieder, und besonders wenn ich jetzt so diese Szenen sehe, warum verdammt nochmal tragen Ärzte weiß? Also diese ganze Uniform ist ja voll mit Dreck und Blut und so, und ich denke nur so, Junge, das sieht halt schon schlimm aus. Wenn ich da als Patient reingerollt werde und der Arzt, der mich behandelt, ist von oben bis unten rot, und das auf weißem Untergrund, ist nicht unbedingt das Netteste. Also ja, es fiel mir nur so auf, weil
die Uniform ist halt ja heute auch, dass halt man oftmals in der Medizin halt eher weiße Sachen anhat, obwohl man natürlich in keinem OP steht irgendwer in weißen Klamotten. Das sind in der Regel
ja grün oder blau oder so, ja. Aber aber OP-Farben sind halt, um die Augen zu schonen. Und aber der Weiß, weiß ich nicht, ob das eine Autoritätsgeschichte war, keine Ahnung.
Er hat wahrscheinlich irgendeinen religiösen Hintergrund, wird mir nicht
sagen. Na, es könnte auch sein, dass weil weiße Leute auffällig sind, weil alle anderen sozusagen andere Farben oder Schlammfarben und was auch immer, also generell so verschiedene Farben tragen, sticht weiß hervor optisch. Und da kannst du natürlich dann das medizinische Fachpersonal innerhalb eines großen Gedränges schnell erkennen, wo die gerade sind. Mhm.
Außer natürlich im Krankenhaus selber, aber ja.
Ja, aber sonst hast du trotzdem.
Ja, klar. Auf dem Militär, auf dem Kriegsfeld oder so. Ja, okay. Übrigens, es ist mir halt echt nur aufgefallen, weil die halt da alle so verdreckt rumrannten, und ich dachte nur so, vielleicht habe ich zu viel DS9 gesehen und Garak schläft tief in mir. Ich dachte nur so, diese Uniform wieder sauber zu kriegen, das wird ein Albtraum. Ja, so viel.
Du replizierst einfach eine neue Uniform.
Ja, eine neue. Okay. Stimmt, wir sind ja schon ein bisschen zukünftiger als sonst.
Nee, du siehst natürlich auch auf weiß natürlich, wie du gesagt hast, jeden Fleck, wo man natürlich auch mit sagen kann, so, hey, ist der Kittel sauber oder ist der Kittel nicht sauber? Und Hygiene ist ja was auch relativ wichtig ist. Also.
Genau. Und da haben wir halt gar keine Möglichkeit, eben einen neuen Kittel anzuziehen oder ein neues Outfit, weil gerade Notsituation ist. Und deswegen hast du natürlich bilderzählerisch zeigt das, verschmutzte Kittel heißt, sie können gerade nicht anders und müssen erstmals Dinge erledigen, bevor sie sich um sich selbst kümmern können, um ihre Klamotten.
Ist schon klar, deswegen wirkt es ja auch so gut, aber gleichzeitig dachte ich mir, übrigens, der eine hat hat so einen OP-Kittel an,
ja,
und der ist durchsichtig. Ist komplett durchsichtig.
Ja. Du hast dieses Outfit schon gesehen, als Michael den Spock in der zweiten Staffel zu Section 31 brachte. Und du siehst diese Szene, wie Spock auf diesem Bett liegt und diese Medics quasi mit diesen glänzenden, durchsichtigen Jäckchen über ihrem Outfit den Spock so entlangrollen an diesem Gang. Es wirkte schon fast kinky, und da war mir das erste Mal aufgefallen, wo ich dachte so, oh, ist das jetzt bei allen so, oder haben nur Section 31 die extra kinky, kinky Medic Outfits hier?
Ich finde das so lustig.
Ja.
weil man den Unterschied sieht. Du denkst an hier Section 31 und whatever und ich denke nur so, aber wenn die schon einen Mantel drüber ziehen, kann der nicht eine andere Farbe haben, sodass man die Flecken auf der weißen Uniform nicht sieht. Also, ja. Das ist so, ich weiß, es ist total unromantisch, aber war so das, was ich dann so dachte. Mir ist es übrigens nicht aufgefallen. Ich habe es jetzt erst zur Kenntnis genommen, als die da rumrannten.
Ja, ja, aber das, ich habe nur gedacht, so, die Medics tragen auch da. So tragen sie alle, die Medics immer dieselben Sachen. Okay, ja, nicht nur bei Section 31, weil die halt extra kinky, weil da zwar kein Leder, aber dafür Lack, weißt du, so Lack und
ja, ja.
Ja, also ich möchte, aber wenn wir schon über Section 31 reden, gibt es zwei Dinge, die wir sagen können. Etwas, was mit Giorgio zu tun hat und ja, die etwas blutige, aber schon fast wieder unfrei, ja gut, die schwarzhumorisch bösartige Szene in der Sporenkammer, wie die Überreste eines ehemaligen Lederboys vom Boden gekratzt worden sind. Dann hast du Stamets und Reno daneben und Reno sagt, hier, wenn Hazmat nicht gleich fertig ist. Also Hazmat bedeutet zu Deutsch, falls man das nicht weiß, heißt das Materials, also Leute, die quasi Tatort reinigen oder halt so gefährliche Stoffe zur Seite sozusagen wegräumen, entsorgen. Vernichten, entsorgen müssen. Und hier
auf dem Container ist ja auch ein Gefahrenstoffsymbol drauf.
Eben. Und du hast man hätte hingehen können. Da erinnere ich jetzt mal, was Marcel zum Tod von Icheb in Picard gesagt hätte. Man musste ja nicht unbedingt dieses Auge zeigen, das da rausgerissen wird. Und hier haben wir also, man hätte auch einfach nur so jemand zeigen können, der mit einem Mob etwas Blut aufwischt. Aber nein, wir sahen sogar groß eingeblendet ein Stück Fleisch wie ein Steak, das in dieser Mocke in diesen Eimer getan wird. Und ich muss ehrlich sagen, mir wurde ein bisschen schlecht dabei. Vor allem, weil ich am nächsten Tag mit Freunden, also zu Hause mein Partner Matt selber gemacht hat. Und ich dann so, nein, und
einmal die mitnehmen, bitte.
Genau.
Mit extra Zwiebeln.
Genau. Und mein Partner hat genau diesen Spruch gebracht, der dann meinte, da möchtest du noch etwas Liland haben. Ich habe ihn sehr biestig angeguckt. Es tat mir so leid, der arme Kerl, weil er war ja, das ist ja, ja, er weiß, erst wird er von seinem Smart Home quasi genatzt und weil er halt zu treu doof war. Und dann endet er als sehr frisches Hackfleisch, das im Übrigen, weil wenn du hinschaust, das war ja kein vertrocknetes Blut, das war frisches Blut und die Giorgio trug das auch noch etwas so auf ihrem Stiefel und auf ihrer Kleidung.
Einmal pürierter Leland.
Ja, also sie hat, ich wollte gerade sagen, sie hat nachgedacht, nicht zu sein.
Oh mein Gott. Bist du so böse? Also ich glaube, da würde gleich Hannibal Lecter kommen und sagen, kriege ich das?
Total gut irgendwie.
Leland Smoothie, der arme Kerl. Einmal pürierter Lederboy zum Mitnehmen.
Das war ja nur noch rosa Soße irgendwie. Also.
Ja, ja, und ein paar Steaks dazwischen, ja quasi. Also es sah aus, als ob sie irgendwie ein Steak als Requisit benutzt haben, in diese rote Kunstblutmocke reingelegt und dann für diese Szene verwendet haben und ja.
Ja, die Frage ist halt, muss es sein? Also genauso wie die Frage mit dem Auge. Ich finde, nein, es muss nicht sein. Ja. Aber ja.
Ja, also es
hatte halt.
Es hätte gereicht, wenn dann einfach irgendwie einmal feucht durchgewischt hätte und dann irgendwie den Wischmopp ausgewrungen hätte und dann wäre da halt irgendwie vielleicht noch ein bisschen Metall rausgepurzelt.
Ja, eben von den Nanoprobes oder so. Das hätte mir auch gereicht.
Das ist sowieso was, wo ich mich frage. Diese Nanoprobes, die sind mir noch nicht so ganz geheuer. Ich bin da noch so ein bisschen skeptisch. Ich hoffe inständig, die Control-Geschichte ist auserzählt. Ich hoffe es inständig, aber das Ganze ist mir noch nicht so ganz geheuer. Vor allen Dingen, weil wir das nochmal so explizit gezeigt haben. Warum nochmal so drauf rumreiten?
Halt genau zu zeigen, dass
er ist halt jetzt definitiv tot.
Ja, um das halt, eben, das weil wir haben es halt in der letzten Folge.
Aber der Technikteil ist halt die Frage, ist der auch so tot?
Der ist durch die Magnetisierung vor allem gestorben.
Ja, angeblich.
Weil Magnet löscht das ja auch, diese quasi Datenträger. Und
sage nur Star Trek, mehr sage ich dazu nicht.
Ja, aber wir haben jetzt quasi, deswegen hat Star Trek ja für extra gezeigt, also zumindest der Wirt, der unfreiwillig arme Wirt, dieser arme Lederboy, wurde jetzt von George Ruder, weil sie sicher gehen wollte.
Ja, ja.
Dass, weil du hättest auch, so, sagen wir mal so, wenn das jetzt eine Horrorserie wäre, hättest du dann Star Trek Discovery Kettensägen-Massaker gehabt.
Also ich war nur froh drum, dass Giorgio nochmal nachgetreten hat, auch wenn ich es explizit nicht hätte sehen müssen, weil das ist die einzige, die wenigstens dafür sorgt, dass Control nicht nochmal irgendwie zurückkommen kann. Ich dachte so, ja, Mädchen, Gott sei Dank.
Ja, und sie hat, aber sie kümmert sich halt drum, ja.
Es hatte natürlich auch sehr starke Lower Decks-Vibes. Ich glaube, das hattest du auch geschrieben.
Genau.
Weil der Typ, der da das aufschaufelt, der sagt dann noch so, also Tignatario sagt, Jet Reno sagt dann nur so, ja, hier, der Hesmet-Typ. Und dann sagt er so, mein Name ist Jean. Und die so, ich hab's schon wieder vergessen. Und ich dachte so, geil, genau so, weißt du, so die auf den niederen Decks da, in Anführungszeichen niedrigen Arbeiten machen, ist mir egal. Ich dachte so, das hätte auch Bäumler sein können, oder? Also
Mich würde auch nicht wundern, wenn der Humor von Lower Decks mich das auch mit beeinflusst hat.
Natürlich. Also ich sag zum Beispiel schon allein, das hatte ich ja auch noch, ich denke, da sollten wir auch nächste Woche nochmal drüber reden, wenn Erik da ist, der ja den Vergleich Burnham und Mariner gebracht hat. Aber mir ist zum Beispiel aufgefallen, die erste Staffel, Disco, dritte Staffel. Und dann haben wir ein Wesen, ein Tier, ein Transworm, der dann Burnham also in den Mund nimmt und gobbel gobbel und dann wieder ausspuckt. Und dasselbe hatten wir ja mit Bäumler in der ersten Folge der ersten Staffel von Lower Decks zuerst gesehen. Und das war so eine wunderschöne visuelle Parallele, dass diese Figuren also von irgendwelchen großen Wesen erst so versucht zu fressen oder was auch immer und dann mit ganz viel Schleim und Modder wieder ausgespuckt werden. Und ich dachte damals bei Lower Deck so, oh, so extrem würden sie es da Live-Action nicht zeigen, wie ein hohen Bogen da jemand rausgeht. Nee, ich glaube nicht. Und was ist? Disco, biau, fliegende Michael.
Hold my beer.
Ja, genau.
Was, also zwei Sachen sind mir noch aufgefallen. Zum einen fand ich sehr schön, und da überschneidet sich ja quasi die Culber-Reno-Szene mit der dann Giorgio-Szene so ein bisschen. Wo ich so ein bisschen schmunzeln musste, war, dass ja Jet Reno die ganze Zeit sich so einen Stuhl mitgeschoben hat. Ich habe dann mal genauer hingeguckt, das ist eigentlich so eine Repair-Einheit, wo man sich offensichtlich auch draufsitzen kann. Die hatte ja Rückenprobleme. Und ich dachte nur so, geil, die schiebt jetzt die ganze Zeit ihren Stuhl durch die ganze Discovery mit, um sich jedes Mal zu setzen. Und ich dachte so, das ist so großartig. Ich dachte so, wie geil ist das denn?
Richtig realistisch, wie halt jemand, wenn du wirklich super. Das hättest, weil du warst vor allem am Anfang, wo sie die so quasi ankommen in der Zukunft und die Jet Reno aufsteht und sagt so, du bräuchst, wo sie zu, genau zur Detmar sagt, ja, du solltest zur Krankenstation und irgendwie
ich spendiere einen sagt, Neutroblocker von mir, ja.
Genau, also, genau, und für mich bitte einen Neuroblocker, genau. Für meinen Rücken und das war dann so, fing halt schön an und du hast quasi visuell immer wieder gesehen, ja, sie hat sich den Rücken wehgetan, sie sagt es ja auch und
sie sagt es ständig.
Ich hab Rücken.
Die beiden versichern sich, also Stamets immer, mir geht's gut, mir tut's nicht weh, man muss Schmerzen wegatmen und Jet Reno immer, oh Gott, mein Rücken bringt mich um und die beiden immer so hin und her. Ja, das ist großartig. Aber ich fand es nur so witzig, weil es hätte halt gerade noch gefehlt, sie holt sich einen Klappstuhl aus dem Schrank, weißt du, und schleppt den dann mit durchs ganze Schiff. So ähnlich kam mir das vor wie mit dieser Repair-Einheit, wo sie sich dauernd hingesetzt hat, wo ich dachte, geil, jetzt schiebt ihr das einfach mit durch den ganzen Schiffskörper. Ja, also das war sehr nett.
Genau, Stamets muss dann ja in eine Jeffreys-Tube krabbeln. Wir hatten es vorhin schon
Muss es gut.
erwähnt oder er will's unbedingt, obwohl er, man sieht, der Typ weiß nicht, wo oben und unten ist, aber ich kletter da erstmal eine Leiter rauf.
Ja, Ernst schon fragt er ja die, oder ich weiß nicht, um was ich ernst hab, nein, fragt er ja, ob die Jet Reno bitte da reinsteigt und sie sagt, Nee, mein Rücken sagt nein und ja, dann macht er es ja doch.
Genau.
Und er kriegt es ja dann auch repariert, auch wenn ein bisschen unter erschwerten Umständen.
Genau, also er repariert dann da halt irgendein Relais. Und
war ich die Einzige, die enttäuscht war, wie einfach das ging? Ich dachte, das kann ich auch. Ich werde Ingenieur auf der Enterprise.
Da frage ich mich.
Das war so einfach, so Steck, ja. Austausch. Ich meine,
warum hat das kein Roboter gemacht? Wenn sie da eine komische Kameradrohne hatten, die da rumflog, warum hat die das nicht ausgetauscht?
Ja, es wusste halt, was damit erzählt werden.
Genau, es musste was damit erzählt werden. Kalber kommt dann ja auch noch dazu. Hier, was ist da los? Ja, hier. Dein Typ krabbelt gerade da oben rum und dem geht's nicht gut, aber hast du mal was für meinen Rücken? Es war auch eine herrliche Komik und die Frage ist ja, was ist jetzt mit Stamets? Weil wir, als wir jetzt das letzte Mal sehen, er hat das Relais oder was das da war, gewechselt und liegt in einer Blutlache rum. Das ist das letzte Mal, wo wir ihn gesehen.
Nein, der blutet ein bisschen. Der liegt doch in keiner, dem geht's gut. Der ist da wieder rausgekrabbelt und den haben sie dem Neutroblocker verpasst und gut ist.
Nee, also da garantiert nichts. Nee, das ist so abgeschlossen im Sinne von, der kriegt wieder raus, alles ist gut, funktioniert wieder, gerade wenn die anderen zurückkommen. Aber ich möchte noch, ich weiß nicht, da sind wir noch nicht drauf eingegangen, das spielt ja auch auf der Discovery, ist die Sache mit Detmer, die ja...
Ja, aber ich wollte gerade noch fragen, Jakob wollte, glaube ich, noch was sagen zu der Szene von eben, oder? Ach, entschuldige, El, aber...
Ja, alles gut.
Eigentlich nur zu dieser einfachen Reparatur, ich wollte eigentlich nur sagen, sehen Reparaturen bei Star Trek nicht irgendwie immer so aus, dass einfach irgendwas umgestöpselt wird?
So. Naja, sonst steht da irgendeiner mit so einem Ding davor und macht und du denkst immer, der macht super krasse Berechnungen. Und in dem Fall hat man es halt gesehen, dass es recht einfach war, fand ich.
Ja, das Ding, was Gigi macht, hatten sie diesmal nicht.
Ja.
Er hat halt keine selbstdichtenden Schaffbolzen benutzt.
Ja. Also es war.
Die waren ja damals noch nicht erfunden, ne? Also.
Ja, stimmt, die sind wahrscheinlich erst zu DS9-Zeitalter gibt's die. Und bevor es halt selbstdichtende Schaffbolzen gibt, musst du halt Ersatzteile halt selbst so austauschen. Das müssen wir einfach mal anerkennen.
Ja, die ganze Szene war natürlich eigentlich da, um einfach die Beziehung zwischen den Figuren, die Figuren selber noch ein bisschen auszubauen. Wie sowieso finde ich das meiste, was auf dem Schiff spielt. Also du kriegst einfach bestimmte Figuren vorgeführt und wie die Beziehung der Figuren untereinander funktioniert und die Dynamik auf dem Schiff an sich. Weil diese Szene zur eigentlichen Handlung trägt die ja nicht viel bei, außer eben, dass dieses Ding umgesteckt worden musste. Aber sonst hätte man das eigentlich alles nicht gebraucht, ja. Das ist halt so ein bisschen der Comic Relief Moment der Serie und eben so ein bisschen auch zu den Figuren an sich.
Und ich glaube, von Stamets und Reno werden wir noch sehr, sehr viel bekommen. Die werden sich noch sehr, sehr oft diese Staffel kabbeln und man kann nur hoffen, dass es nicht übertreiben, aber da ist auf jeden Fall gehörig Luft noch nach oben. Wir hatten es gerade schon, was ist mit Detmar los? Die hat ja zwar nicht viel abgekriegt, aber irgendwie den größten Knacks davon getragen.
Nicht viel ist gut. Hast du die gesehen, wie die über den Pult katapultiert wurde?
Ja, eben.
Das war total, also sowieso, diese Bruchlandung, ich meine, es ist ja ein Running Gag in Star Trek, wenn die diese Szenen filmen müssen, wenn irgendwas besonders wackelt oder irgendein Schiff irgendwie angedotzt wird oder so, dass sie dann immer so dieses Wackeln spielen müssen. Und dann war jetzt auch die Frage im Ready Room, wie hoch denn der Wackelfaktor quasi war. Und ich glaube aber, wir sehen relativ selten, also wir fragen uns ja schon seit Jahrhunderten, warum es keine Anschnallgurte gibt, aber wir sehen relativ selten, dass Leute wirklich so über Pult und sowas drüber katapultiert werden. Also meistens fallen die irgendwie hin oder so. Aber in dem Fall ist ja Detmar wirklich richtig wirklich aus den Latschen gekippt, im wahrsten Sinne des Wortes, und ist auch ziemlich hart aufgeknallt, wo ich auch dachte, oh, das hat mir quasi beim Zusehen schon wehgetan. Und
also
ja.
Vor allem, diese Folge fing ja quasi an mit diesem Lichtblitzen und du siehst Detmers Gesicht in der Nahaufnahme, wie sie also mit offenen Augen, aber nicht ganz da, auf ihrem Pult liegt. Und dann sehen wir, wie Saru sich aufrappelt. Saru sagt, Leute, an die Station, wir kommen jetzt an, wir müssen jetzt alle uns konzentrieren, zack, zack, zack. Und dann die reißen sich ja alle zusammen, inklusive Detmar. Detmar wird aber allerdings dann bei der Landung über ihr Pult oder halt ja über ihr Pult geschleudert, steht auf. Ovoshekun sagt schon, boah, super, fängt an zu klatschen, der ganze Raum klatscht. Für Detmar, weil sie so die Bruchlandung sehr gut hingekriegt hat, und sie merkt man dann, dass der Ton so von den Geräuschen aus ihrer Sicht so rein und raus geht, ungenau klingt, und sie ist nicht ganz da. Und da merkst du so, ja gut, Blut um ihr Cybernetic-Implantat. Manche sagten, war da irgendwie was mit Control im Spiel? Nein, also was?
Klassisch PTSD.
Eben, PTSD, weil sie war ja vor allem, die hat ja das Implantat bekommen, nachdem sie bei der Battle of the Binary Stars verletzt worden ist.
Genau.
Und dann natürlich davon jetzt dann das PTSD, die Flashbacks bekommen hat, wo sie halt wieder in so einer Crash-Situation war, zwar ohne Krieg, aber halt eine Bedrohungssituation, dass natürlich ihre PTSD nach oben gespült hat und sie jetzt da zu Krankenstationen muss, da zwar körperlich nicht viel kaputt ist, außer den paar Kratzwunden quasi, und ja, mit sich selbst klarkommen muss. Ich denke, da kommt noch in den nächsten Folgen was von Detmar und PTSD.
Ja, das ist auch eine schöne Analogie zur heutigen Zeit. Ja. Also und zur aktuellen Situation, dass okay, körperlich bist du in Ordnung, weiter geht's. Wir haben andere Probleme. Also das in solchen Situationen, wo halt viel los ist, man erstmal halt überwiegend drauf guckt, okay, ist ein Mensch körperlich gesund? Alles klar, passt, weiter geht's. Wie es dem Menschen geistig geht oder seelisch geht, kommt halt oft zu kurz, und das haben wir ja auch aktuell halt, weil es ist die ganzen Corona-Beschränkungen, die wir haben und die ja auch sinnvoll sind, wenn wir die Scheiße unter Kontrolle kriegen wollen irgendwie. Das heißt halt auch viel Kontakte reduzieren und so weiter. Und da gibt es halt Menschen, die kommen damit besser klar. Und es gibt Menschen, denen fällt halt irgendwann die Decke auf den Kopf.
Ja. Oder auch aus anderen Gründen, diese Notsituation, sie warum auch immer aufwühlt und sie Probleme haben oder zu Hause mit Gewalt und anderen Dingen leben müssen, die sie weiter traumatisieren. Und das ist halt etwas, was nicht so oft sichtbar gemacht wird, weil es heißt, ja, bleib bitte zu Hause wegen dem Virus.
Also, dass es jetzt hier in der ersten Situation auf dem Schiff klar erstmal darum geht, körperlich festzustellen, dass sie körperlich gesund ist, ist klar. Ich denke, alles andere wird erst im Nachhinein gemacht werden können, wenn die Situation sich auf dem Schiff etwas entspannt hat. Aber ich möchte noch mal kurz zwei Theorien zur Sprache bringen. Also meine persönliche Theorie war genauso wie deine, Elle, dass ich auch es so verstanden habe, man muss überlegen, wann war sie das letzte Mal in genau so einer Situation, als die Hälfte ihres Kopfes weggerissen wurde. Ja, also ich meine, da hätte jeder PTSD, so ist es nicht. Also das finde ich, ich denke auch, dass das eben genau das ist. Aber ich habe zwei Theorien gelesen. Das eine, was du gesagt hast mit Control, das glaube ich auch nicht, aber das fände ich trotzdem eine ganz schöne Theorie, dass nämlich gesagt wurde, du hattest am Anfang ja die Referenz mit Control und eben diese Nano-Dinger, die da so rausgepurzelt sind. Und die Frage, hat sich jetzt eines von diesen Nano-Dingern vielleicht doch in ihr Implantat reingesetzt, Fragezeichen.
Nee. Wie soll das aber passieren?
Ich glaube es nicht. Ja, aber ganz ehrlich, da gibt es genug Erklärungen für.
Aber
also,
ganz unten auf der räumlich auf der Discovery, wo also der Ex-Leatherboy und Wirt von Control von Georgiou verprügelt wird, Georgiou und Nan verprügelt wird, dann in die Sporenkammer gesteckt wird und magnetisiert wird, dass eben all diese Dinge rauskommen. rauskommen. Und
aber wer
dann,
sagt denn, dass es ein Nano-Ding von ihm sein muss? Es kann ja auch was sein, was vielleicht im System drinne war. Es kann anderweitig aufs Schiff gekommen sein. Also ich glaube, die sein, ja. Möglichkeiten sind groß. Ja. Also das war eine Theorie, die ich gelesen hatte, die ich nicht glaube. Und deswegen habe ich gesagt, ich hoffe inständig, Control ist auserzählt. Und ich hoffe es. Aber das war eine Theorie. Und jetzt habe ich noch eine ganz krasse Sache, wo ich gedacht habe, das darf doch wohl nicht wahr sein. Kann es vielleicht sein, dass Netflix mit den Untertiteln die Storyline von Detmer gespoilert hat?
Ja,
ich hab nämlich
mit
die Untertitel
telepathisch.
Richtig. Ja. Ich habe die Untertitel angemacht. Ich habe das selber entdeckt. Ich habe das nicht gelesen. Ich bin so stolz auf mich. Ich habe die Untertitel angemacht. Und die Szene, in der, ja genau, was, so habe ich auch reagiert. Die Szene, in der Detmer in die Krankenstation reinkommt, da spricht sie ja die Ärztin an und sagt dann sinngemäß irgend sowas wie, du bist gesund. Also oder keine Schäden festgestellt, du bist gesund. Und dann steht da oben drüber, also man hat ja immer so eine Art Regieanweisung, also was weiß ich, wenn eine Gabel runterfällt, dann steht da in so einer viereckigen Klammer immer, man hört das Klirren einer Gabel und dann sieht man einen Dialog. Und so eine Regieanweisung steht vor diesem Satz, den die Ärztin sagt, nämlich da steht telepathisch Doppelpunkt. Und da habe ich erst gedacht, was haben die mir eben gerade gesagt, dass Detmer vielleicht telepathische, also dass dieser Unfall vielleicht dazu führt, dass sie entweder dass sie in irgendeiner Form telepathische Schwingungen aufnimmt oder bekommt oder eine Fähigkeit entwickelt oder vielleicht sogar eine Fähigkeit, die in ihrer Familie schon vorhanden ist, sich jetzt weiterentwickelt oder durch das Implantat irgendwas. Ich weiß es nicht. Da gibt es 1000 Theorien. Aber ja, dieses telepathisch fand ich so krass und ich dachte, oh mein Gott, hat Netflix eben gerade die Story von Detmer gespoilert? Und dann habe ich diese Szene noch ungefähr 7-mal zurückgespult, um zu gucken, ob die Ärztin, wenn sie das sagt, also die sagt vorher irgendwie den Befund und dann sagt sie, du bist okay. Und dann sagt Detmer und dann reagiert Detmer nicht. Und dann guckt, dann hört man nur, wie so der Soundtrack wieder so also hochgeht ins Normale, von diesem durcheinander gemuteten ins Normale. Und dann sagt die Ärztin nochmal, ja, du bist in Ordnung. Und dann habe ich ganz genau auf die Lippen der Ärztin geguckt, um zu gucken, ob sie irgendwas von dem, was sie da jetzt sagt, denkt und erst nach der Hälfte des Satzes die Lippen bewegt. Weißt du, dass man deswegen das Telepathisch da drin hat? Ist aber nicht so. Sie spricht die ganze Zeit. Deswegen frage ich mich, ist das vielleicht jetzt ein Foreshadowing von Netflix, dass sie verbockt haben? Fragezeichen.
Nee, Netflix wird das nicht verbockt haben, wenn dann hat CBS verbockt.
Ja, oder CBS.
Weil die englischen Untertitel kommen ja von CBS.
Auf jeden Fall, dieses Telepathische gibt überhaupt keinen Sinn. Also entweder hat da einer sich einen Scherz erlaubt oder was verbockt oder es kommt noch irgendeine Storyline mit Detmer, die was mit Telepathie zu tun hat.
Ja, oder mit dieser Ärztin, oder?
Was auch erklären würde, warum sie vielleicht so ein bisschen durcheinander auch ist. Extra durcheinander. TJ? Was? Seid ihr jetzt alle am Klicken, oder was? Keiner reagiert? Hallo?
Naja, ich habe mir gerade die Szene nochmal noch mal angeguckt.
Ja, kein Mensch hat irgendwas gesagt und ich dachte so, okay.
Ja. Mir war es gut aufgefallen, aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, war es ja die Ärztin, die telepathisch kommuniziert hat und nicht Detmer, oder?
Nee, ja, da steht halt also nur telepathisch davor und da weiß man halt nicht, weißt du, also weil, also das kann auch das sein, was Detmer quasi hört. Also das ist bei dem Untertitel da so ein bisschen schwierig, weil das beides, die sagt es zweimal.
Ja, also für mich sah es halt so aus, also der Satz, wo halt dieses telepathisch vorsteht, den sagt die Ärztin schon, aber es wirkte mehr so wie, alles andere hört Detmer nicht, aber genau das hört sie.
Aber die Ärztin bewegt jedes Mal die Lippen. Ich habe extra noch geguckt.
Ja,
ich
dachte, ich
meine, vielleicht ist die Ärztin halb telepathisch oder so und sie hört dann einen Satz, den die Ärztin nicht sagt, aber das tut sie ja. Also sie hört, sie sagt es ja.
Naja, beziehungsweise sie hört der Satz, der gesagt wird, den hört sie halt nicht auf klassischem Wege wahrscheinlich.
Keine Ahnung, wir werden es aber rausfinden, was das jetzt auf sich hat, diesen Subtitles.
Also wir können sicher sein, glaube ich, das ist ein Spoiler und damit wäre irgendwann im Laufe dieser Staffel kommt das halt noch vor, dass da halt irgendwas ist, weil nichts passiert bei Disco ungeplant.
Aber ganz ehrlich, dann hat aber CBS, glaube ich, tatsächlich abgefuckt, weil das ist mit Sicherheit nicht Absicht gewesen.
Nee, Das nicht, aber dass sie das halt hört und so weiter, das wird auf jeden Fall noch kommen, dass es halt so crystal clear im Untertitel steht. Ja, da hat das, halt jemand nicht aufgepasst.
Genau. Und vor allen Dingen, ich habe die Untertitel diesmal tatsächlich, mach die sonst nicht an. Das war reiner Zufall und ich habe das gesehen und ich dachte so, oh mein Gott, ich habe mal was entdeckt. Also das zu Detmar.
Genau, dann will Saru sich ja auf eine Außenmission begeben, wo dann halt erstmal beratschlagt wird, okay, wer geht, was wollen wir da machen? Jojo ist halt so, ja, einmal bitte bis an die Zähne bewaffnen und los. Weil das kann, es kann nicht sein, dass wir hier friedlich empfangen werden, nachdem wir da gerade so eine Crash, so einen schönen Crash-Landing hingelegt haben. Woraufhin halt so Saru so, nein, machen wir nicht. Wir bleiben lieb, nett und freundlich. Und er nimmt dann halt Tilly mit, um halt ja der Zukunft ein gutes Beispiel dafür zu geben, wer sie sind. Es heißt im Original, wenn
A good first impression.
Genau.
Das ist aber schon sehr schön. Also, dass er eben sagt, ja, ich weiß, also weil sie ja sagt, es gibt so viel mehr besser qualifizierte Leute als mich, warum hast du mich mitgenommen? Und dass er dann sagt, ich möchte, dass sie die, also den bestmöglichen Ersteindruck kriegen. Und das ist natürlich schon sehr toll, ja.
Ja, das hatte so sehr viel von, also das hatte sehr, sehr viele Vater-Tochter-Vibes in dem Moment.
Ja, ich würde halt sagen, auch so Mentor-Mentee, also sehr elterliche, sehr fürsorgliche Mentor-Mentee-Beziehung, ja.
Ich finde ja sowieso, dass Saru in dieser, gerade in dieser Folge, finde ich, sieht man es sehr deutlich. Ich finde, Saru hat sich sehr, sehr positiv weiterentwickelt. Er hat ja schon in den vorherigen Folgen oder in den vorherigen Staffeln hat er ja schon Führungstendenzen gezeigt. Aber seitdem er diese Evolution durchgemacht hat, ja, und eben auch diese Angst ein bisschen verloren gegangen ist, finde ich, hat er sich sehr stark zu einem Anführer entwickelt, dem man auch vertraut. Deswegen finde ich auch, also ich bin Saru für Captain. Team Captain Saru. Ja,
auf jeden Fall.
Ich finde gerade in dieser Folge sieht man sehr deutlich, dass er das ganz gut zur Hand haben weiß. Das heißt, er holt sich das Feedback ein von den Leuten um sich herum, aber er entscheidet dann so, wie er denkt, dass es richtig ist, auch gegen das Feedback seiner Leute. Er nimmt ja dann auch Tilly zum Beispiel mit, obwohl ja eigentlich Nahn auch der Meinung ist, was? Tilly? So, und also ich finde, er macht das sehr gut, den Job als Captain hier. Und er ist sehr klar, gibt sehr klare Anweisungen, er weiß genau, was er will und weiß auch, warum er das macht. Und dann auch noch so dieses sehr gute Handhaben von Tilly, dass er ihr eben, dass sie sagt, ja, ich rede viel, wenn ich Angst habe, und der so, ich weiß, reden Sie weiter. Also der weiß genau, wie er sie zu handeln hat, auch so auf psychologischer Komponente und ihr Mut einflößen kann und so. Also das macht er super. Ich bin sehr, sehr begeistert von Saru in dieser Folge.
Ja, er hat all die Führungsqualitäten halt entwickelt, die man eigentlich einem guten Captain oder einem guten Chef eigentlich sehen möchte.
Und er ist natürlich auch durch und durch Starfleet. Also er folgt ja wirklich dem Starfleet, wie sagt man, Regeln.
Meistens.
Ja, to the letter. Also,
du hast ja auch, vor allem hat er ja in der zweiten, weil wir erinnern uns, der Saru hatte in einer Folge, am Anfang in der ersten Staffel, eine Liste von besonders bedeutsamen Captains aufgerufen als Role Models. Und dann vor allem während der zweiten Staffel hatte Saru ja das perfekte Role Model bei sich, und zwar einen aus dieser Liste, den Captain Pike.
Ich dachte nämlich auch, da hat sich was bei Pike abgeguckt, genau.
Natürlich. Und dann hat er natürlich auch sich natürlich dieses sehr gute Vorbild natürlich zu Herzen genommen und da einiges quasi für sich übernommen und auf seine eigene Art vor allem übernommen, weil Saru wird, finde ich, wenn er etwas sehr wichtig findet, hat er eine Art, eindringlich zu werden und so ein bisschen deutlicher zu sagen, warum etwas jetzt so sein soll und so gemacht wird und nicht anders, als vielleicht Pike das irgendwie anders rüberbringt.
Mhm. Ja, aber also das, ich finde es sehr schön. Man sieht eine sehr schöne Entwicklung und auch in dieser Episode wirklich eine sehr schöne, also es qualifiziert ihn für den Captain-Job. Also ich bin dafür.
Genau, und Saru und Tilly machen sich dann ja auf den Weg, um halt eine Siedlung zu suchen, um da halt Handel zu treiben, machen sich dahin auch auf den Weg und kommen dann in einen wunderbaren Space Saloon und da hat so richtig brutale Western-Vibes.
Ja, das ist das. Er hat ja quasi auch nicht gescheut, eben auch sogar diese Schwingtüren am Eingang. Und dann hast du natürlich später den Bösewicht, sah hier, wie er hieß, für mich immer noch Ruhrpott-Rudi, der sogar
Ruhrpott
mit Spuren.
Ruhrpott-Rudi ist ein schöner Name.
Ja.
Oder eben, der sieht doch aus wie Rudi aus Gladbeck, der vielleicht noch bei den lokalen Hells Angel den Vorsitzenden gibt und eine Tuning für Auto-Tuning-Firma hat und dann seine Cowboy-Stiefel, weißt du, der hat noch einen Manta, der hat garantiert irgendwo noch einen Manta stehen, auch wenn es ein Space-Manta ist, das ist ein Manta und trägt Cowboy-Stiefel mit Sporen, obwohl er kein Tier wohl reitet.
Man muss hier auch sagen, Jack Weber, der ja der Schauspieler, der die Rolle spielt, der ist ja auch ein bekannter Schauspieler. Und Star Trek setzt sozusagen die alte Tradition fort, in gute Nebenrollenschauspieler oder Gastschauspieler sich in die Episoden reinzuholen. Also der ist ja auch sehr gut, der macht das auch sehr gut. Und Sarah,
Ruhrpott-Rudi.
Sag einfach Ruhrpott-Rudi.
Nein.
Genau.
Die ganze Geschichte ist relativ vorhersehbar, finde ich. Aber wir kriegen natürlich wieder sozusagen auf das Kleinste runterkomprimiert eine Starfleet-Hymne. Ja. Also sehr schön erstmal die Figur, die sagt, ich habe auf Starfleet gewartet. Also dieser Ruf, den Starfleet immer noch hat, obwohl es den so lange schon nicht mehr gibt. Die sind so. Die folgen nicht nur einem Ideal, die sind das Ideal. Also sagt ja, die sind so. Das ist Teil des Charakters von den Leuten, die in Starfleet sind. Dass
und
dieser
für die
Föderation Ruf,
ist ja nicht nur Starfleet.
Genau, ja. Dass dieser Ruf sich über so lange Zeit so deutlich gehalten hat und die Leute sich dann, also natürlich wie in dem Fall ist es ja auch eine verzweifelte Situation, wo man sich an jeden Strohhalm festklammert. Aber das ist, also sagen wir mal, auf dem am weitesten entfernten Planeten, der noch nicht mal einen Namen hat, ja, in so einer kleinen, in so einem kleinen Zehneck mit Sauerstoff gefüllt irgendwie oder mit Atmosphäre gefüllt. Irgendwelche Minenarbeiter, ja, die sonst mit dem Rest vom Weltraum nichts zu tun haben, dass sich das selbst da noch gehalten hat, zeigt ja, dass noch Hoffnung besteht für diese Zukunft.
Ja, das ist ja, wie es halt in der anderen Folge heißt, die True Believers.
Genau.
Und diese True Believers sind überall.
Und es ist natürlich klar für die Geschichte wichtig, dass dann just dieser eine True Believer, der dann auch noch so schön sagt, vielleicht wäre ich ja Starfleet-Material. Und ich so, oh mein Gott, mein Herz, weißt du. Und dass der dann natürlich auch stirbt am Ende, ist natürlich extrem tragisch.
Kall, genau.
Ja.
Die sind ja Corridans. Das finde ich genau. So, als jemand, die halt, also Corridanites, die kommen ja in Enterprise und in TOS vor. Und ich finde den Namen des Planeten so witzig, weil es gibt im Star Wars Universum einen Planeten, aber der vor allem in den Legends im alten Kanon, der hieß Korriban. Und das war der Heimat, wo die ursprünglichen Sith herkommen.
Okay, aber in dem Fall haben wir ja keinen Planetennamen, sie nennen es halt nur die Kolonie.
Ja, die Kolonie, aber die Planet, wo diese Spezies herkommt, diese sind Corridon, die sind also, die kommen vom Planeten Corri.
Dan.
Corridan, genau. Corridan, okay. Nicht wahr? Ja. Das ist also, diese ähnlichen Namen, ja.
Genau, das ist eine Spezies, die kennen wir auch schon aus Enterprise, aus der Folge Shadows of Pajem. Mhm.
Genau. Ich finde schön, ich finde, dass ich habe das Gefühl, oder vielleicht liegt es nur daran, dass ich das so viel auf Twitter jetzt sehe, dass wir sehr viele Anspielungen generell in den neuen Serien aktuell auf alte Alien-Species auch haben. Also das setzt sich, das hatten wir ganz, ganz viel in Lower Deck und es setzt sich so ein bisschen jetzt auch in Discovery fort.
Ja, man kann natürlich aus dem Vollen schöpfen, weil gerade bei diesen Spezies, die halt immer mal nur am Rande erwähnt wurden, da gibt's nicht viel Vorgeschichte, die man kennen muss. Das heißt,
und du hast ein fertiges Make-up.
Genau, also das heißt für neue Zuschauer ist es halt leicht zu verstehen und die Fans, ah ja, das war die Folge, die wurden in Minute 15 in Staffel 3 Folge 17 kurz gezeigt.
Diese ganze Geschichte im Salon ist natürlich, es ist besonders schön, weil Tilly, also es stellt sich ja heraus, dass Saru recht hatte, damit Tilly mitzunehmen, weil sie tatsächlich genau den Eindruck vermittelt hat. Also Tilly entschärft quasi die Situation. Plus das Ganze eskaliert dann natürlich wieder und dann kommt Giorgio und rettet den Tag, ja. Also, aber so grundsätzlich finde ich es ganz schön, dass man in dieser Szene halt sieht, also dass Saru und Tilly irgendwie trotzdem versuchen, nach Starfleet-Regeln das Beste aus der Situation zu machen. Und sie sind ja doch sehr fair und sehr großzügig, auch am Ende, weil sie sagen, wir sind nicht die Richter, ihr müsst selber entscheiden, was ihr mit Zarya macht. Und dann ist ja dieser Barkeeper, der ja dann auch die Pistole in der Hand hält, wo alle so denken, okay, er schießt ihn jetzt, ja, lässt ihn ja dann gehen unter den gleichen Voraussetzungen, die ja auch eher Tilly gegeben hätte. Und ich finde, was mir so gut daran gefällt, an dieser Geschichte ist, das ist auch eine Geschichte, die wir auch schon tausendmal in Star Trek gesehen haben, in irgendeiner Form, ja. Das ist keine neu erzählte Story. Aber was mir so gut daran gefällt, ist eben, dass faires und großzügiges Handeln inspiriert. Ja. Das heißt, Saru und Tilly zeigen, wie man es machen sollte. Und der Barkeeper, dessen Namen ich leider nicht mehr weiß.
Karl.
Danke. Der Barkeeper auch?
Nee,
der Barkeeper ist anders.
Ach, der andere.
Der Barkeeper hieß Osir. Also Osir.
Ah, danke. Okay, also der setzt dieses Verhalten fort. Und das finde ich halt so toll. Also das ist einfach, da steckt so viel Föderations, Starfleet, Star Trek drin in dieser kleinen Geschichte.
Vor allem, weil die kommen ja rein, werden ja erst sozusagen at Gunpoint gehalten und müssen erstmals beweisen, dass sie nicht nur in einem Starfleet-Schiff kamen, sondern auch Starfleet sind. Und Tilly die erstmal überzeugt und die dann helfen. Und dann beweisen die quasi nochmal durch ihre Taten in einer Extremsituation, dass sie es wirklich sind.
Genau. Ja, und ja, also es war eine schöne kleine Geschichte. Die Frage ist, jetzt mal ganz ehrlich, wozu haben wir das gebraucht? Haben wir das, also was bringt uns diese Story? Also was bringt die uns? Warum muss ich diese Geschichte erzählen? Also ich verstehe, dass wir erzählen müssen, was mit Burnham passiert, ja, weil die kommt da alleine an und so weiter. Aber diese Geschichte brauchen wir im Grunde nur, um rauszukriegen, wie sie das Schiff wieder reparieren können. Und also dann haben wir natürlich so ein bisschen, ich wollte gerade sagen, vielleicht das, was du jetzt sagen willst, Elle, vielleicht, dass man hier nochmal vorgeführt kriegt, dass eben die Hoffnung für diese Ideale nicht ganz verloren ist.
Auch nicht nur, sondern dass es eine Art Litmus-Test ist für die Crew der Discovery, wie sie mit anderen Leuten, die sie dort begegnen, ob sie sich noch an die Föderation erinnern, wie sie damit umgehen, ob sie dem feindlich oder freundlich gegenübergestellt sind, wie es passiert, wie man Leute überzeugen kann, dass man the real thing ist und so weiter und so fort. Das dekliniert quasi durch, wie quasi erste Kontakte, wie Saru ja gesagt hat, wo er diese Figur wo auf der Landschaft man sah, weiter weg, da läuft diese Figur rum und er dann meinte, oh, First Contact, und genau das, so eine First Contact Situation, wie sie ablaufen kann. Und auch also mit extremen sozusagen ja widrigen Umständen wie Ruhrpott-Rudis, die es nicht nett meinen und ja auch selber sagen, die finden es ja gut, dass sie ihre Tyrannei aufrechterhalten und diese Burn etwas ist, was ihnen ja wohl sehr zugute kommt. Und also die ganz offen sagen, die lieber mit dieser Situation als mit einer anderen Situation leben wollen, wo halt eher Leute fair miteinander umgehen. Und ja, das ist so eine Art Psychogramm, dass du siehst, so was kann vorkommen, wie muss man mit diesen verschiedenen Leuten, mit diesen Gemengelagen umgehen. Und jetzt haben wir also so ein Bild, wie die Discovery-Leute in Zukunft jetzt so auch mit dieser Kuriergeschichte, weil du siehst dadurch, weil du hast Book ist so ein Kurier, du hast jetzt den als Kurier, der völlig anders drauf ist. Und ich glaube auch dieser Cosmo, dieser Betelgeuse-Spezies,
ist auch ein Kurier.
Und dann weiß man, dass diese Kuriere schon eine sehr wichtige Funktion haben. Und je nachdem, was für einen Kurier oder Kurierin du hast, da bist du entweder genatzt oder nicht genatzt.
Also und es setzt halt auch so ein bisschen den Ton, was halt Discovery Crew, die ja True Believer sind, genau. Versus halt Mirror Jojo, die halt sieht so, hey, hier ist ein Universum, das spielt so ähnlich, wie ich es kenne. Hey.
Ja.
Also, Saru noch schon, that's not our way, that's my way.
Aber.
War auch sehr schön.
Aber ich möchte, bevor du was sagst, möchte ich kurz Jakob fragen, was hältst du denn von dieser ganzen Western-Szene? Brauchte man die nicht?
Puh, also gut, manches war ja schon mal in der ersten Folge so eingeführt worden, so dieses Kuriersystem und so. Aber klar wird da natürlich jetzt die andere Seite davon. Gut, die Western-Vibes ist die Frage. Die Tür fand ich echt ein bisschen much. Also, weil es halt so, dass das Klischee ist. Die Schwingtür.
Diese ganze Kampfszene, wir haben ja doch wieder relativ viel auch gut choreografierte Action bekommen, aber auch wieder relativ brutal, weil wenn man halt sieht, wie halt Karl umgebracht wurde, das war ja schon relativ hart eigentlich.
Ja, gut, es war so ein bisschen wie dieser Varon-T-Disruptor damals in TNG. The Most Toys.
Diese Knarre, die dieser Typ verwendet hat, um die Leute, um seine Leute in Schach zu halten, ja.
Das heißt, für dich ist kein Problem, wir können ruhig noch ein bisschen gewalttätiger sein in Discovery, oder?
Muss nicht sein, aber halt so, das Niveau ist okay, sagen wir mal so.
Okay.
Also, es müssen jetzt nicht noch mehr Augen und noch mehr Mett sein, aber so. Menge Augen und Matt, die jetzt da sind, sind okay. So.
Genau, es reicht mit Augen und Matt haben wir jetzt genug bekommen, genau.
Wollen wir?
Aber diese Fähigkeit, die Saru in der Szene hatte, dass er diese Stachelschwein-Dinger schießen kann,
ja.
Kam das schon mal vor?
Ja.
Ja. Es ist nur jetzt das erste Mal, dass wir es ihn wirklich aktiv anwenden sehen. Wir hatten das einmal als Selbstschutz und jetzt nutzt das aber aktiv.
Offensiv, ja.
Das ist, also diese Stacheln ist, was sich entwickeln, nachdem die diese Evolution durchlaufen sind. Also nachdem da erst die Kiemen abfallen. Aha, und anstelle dieser Kiemen bilden sich dann diese
Kiemen.
Das sind Ganglien. Ja, oder Ganglien, entschuldige bitte, ja. Diese Knochenspitzen. Die dann so rausgespuckt werden können, quasi. Als Waffe, also oder Verteidigungsmechanismus, ja.
Verteidigungs-Angriffsmechanismus.
Ja.
Dann wollen wir noch kurz über was ist parasitäres Eis, frage ich mich. Also ich meine.
Schnell wachsendes Eis.
Ja, und Eis, was offenbar, oh, da ist was zu essen. Jam, 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 jam.
Naja,
aggressives Eis oder vielleicht sind das Lebensformen, die im Eis leben oder quasi so eisähnlich sind und mit dem Eis auch so eine Verbindung eingehen, um dieses Eis quasi zu verwenden, um sich zu ernähren, sich fortzupflanzen und zu leben, was auch immer. Also das war halt quasi ein Plotmittel, wie hattest du ja auch in der zweiten Staffel Discovery, wo sie halb im Mycelial Network hängen und die Jar-Zep, also die vielen kleinen Sporenwesen im Mycelial Network ja auch die Hülle der Discovery angeknabbert haben.
Ja, also ich denke auch, wir können uns vielleicht zufriedenstellen, weil das fände ich eine schöne Erklärung. Leider kriegen wir die nicht. einfach schnell wachsendes Eis, das schnell Dinge überzieht. Und offensichtlich, wenn es dunkel und kalt ist, noch mehr und noch schneller.
Am Ende wird die Discovery, als sie sich aus dem Eis nicht selber befreien kann, mit einem Traktorstrahl rausgezogen und nach ellenlanger Wartezeit, wo halt alle dachten, oh scheiße, jetzt kommt Saree mit seinem Schiff zurück. Nein, es erscheint Michael auf dem Schirm und sie sagt, it's been a year.
Ja.
Also es ist ein Jahr vergangen seit der letzten Folge. Das heißt, wir sind jetzt in 31, 89 oder sowas, glaube ich.
Wahrscheinlich.
Genau. Mhm.
Und da wird's dann wahrscheinlich auch in der nächsten Woche weitergehen. Was noch ganz interessant ist, im Ready Room diese Woche waren Doug Jones und Mary Wiseman zu Gast bei Will Wheaton. Und da ist dann auch ein bisschen erzählt worden, dass Doug Jones, wenn er halt nicht, wenn seine Füße nicht on camera sind, dass er dann halt nicht diese abgeschnittenen High Heels hat, diese Hufschuhe, sondern halt, damit er besseren Halt hat und besser laufen kann, ganz normale Plateauschuhe hat.
Naja, er braucht halt die Höhe. Ja. Aber sie sind wenigstens flach. Ist nicht ganz so schwierig zu balancieren, ja.
Wo halt der Mary Wiseman sagte, ja, ich könnte auf den Dinger nicht laufen.
Ja. Und er ist quasi wirklich in irgendwie harten Schuhen teilweise, also da durch diese Felsen und diese Gletscher da auf Island rumgestaxt und kann man schon vor allem, ich hab da nochmal beim Rewatch drauf geachtet und du siehst auch, Saru läuft, wie man es gewohnt ist, wie er auch durch die Gänge der Discovery läuft, mit seinen Händen, die leicht hinter ihn her schwingen und er so seinen Laufrhythmus so hat, so fast wie so ein sehr bequem laufendes Model auf einem Catwalk.
Ich finde diese Hände immer so schön, weil ich glaube, das gilt, also das ist natürlich eine Art Bewegung, die er dieser Figur gegeben hat, aber das ist auch so schön, weil das ist so ein bisschen auch so wie so eine Balanceausgleich, weißt du, so wie Seiltänzer, die eine Stange haben.
So ist es ja auch entstanden.
Ja, ja.
Das ist ja, in Aftertrack hatte das ja damals noch erzählt.
Ah, okay, das erinnere ich mich nicht mehr dran, okay.
Ja, aber das ist genau, also um in diesen Schuhen zu laufen, also Also ich würde die nicht, ich habe damals, als Lady Gaga hatte solche Schuhe getragen, längst vorher, und ich hatte mal solche Schuhe in einem Laden anprobiert und ich habe echt schon ziemlich Übung mit High Heels. Und wenn du jetzt hinten kein Gewicht hast, wo du weißt, du kannst dich also so draufstützen, du hast eine ganz andere Konstruktion unter deinem Fuß. Ey, du musst wirklich deine Bewegung ändern. Ja, also da Respekt an Doug Jones, in diesen Dingern zu laufen. Das ist, ja.
Ja. No. Marcel, du willst zum Ende kommen, gell? Ich möchte noch zwei, drei Sachen
erzählen. Nee, ich wollte noch ein bisschen was aus dem Ready Room erzählen. Es gibt da auch ein Behind-the-Scenes-Teil, wie dieser Barfight choreografiert wurde und da noch ein paar Hintergründe, wie halt dann Sie erzählen ja auch, wie die allgemein die Stuntarbeit ist, wo sie dann auch nochmal die Stunt-Double zeigen, die sie haben. Und da kriegt man auch noch sehr viel schöne Behind-the-Scenes-Sachen mit. Und was im Ready Room auch interessant war, da hat Will Wheaton nochmal extra darauf hingewiesen, wie sich der Hairstyle von Tilly über die Serie...
Oh, der Hairstyle von Tilly.
Verändert hat und wie auch der Hairstyle halt ihre Charakterentwicklung erzählt. Weil am Anfang halt dieses sehr, sehr stark zusammengebundene, was ja schon fast ähnlich zur guten alten Star Trek Turmfrisur ist. Und wie es halt mit der Zeit immer lockerer wird. Und jetzt, wo sie da auf Island laufen, halt die Mähne fast komplett frei umher baumelt, wo auch Mary Wiseman sehr froh drüber ist, denn das war wohl ziemlich anstrengend, das alles so stramm runtergebunden zu haben in der ersten Staffel.
Und sie sagt ja auch selber, sie bringt ja selbst auch noch den Vergleich, den wir ja auch schon mal hatten, dass Captain Keely aus dem Paralleluniversum, aus dem Mirror Universe, ja die Haare auch ganz glatt geföhnt und aber lang hatte, offen, aber halt glatt. Und das, also sie sagt, in dem Moment, in dem wir glatte Frisuren haben, sind wir böse.
Oder Lower Deck.
Wobei ich sagen muss, Captain Killy sah verdammt sexy aus.
Natürlich sah Captain Killy super aus. Aber ja, das war ja natürlich ein Witz, aber eben die Detmar zum Beispiel hat extrem glatte Haare, aber sie sind ja nicht geglättet, also wo man weiß, diese Person hat sonst Locken und würde sie sich glätten, sondern sie hat halt nun mal so glatte Haare. Oh, und ja, stimmt. Aber wenn jemand sozusagen die eigene Natur so stark bändigt, dass da natürlich bestimmte, ja, das ist ja Storytelling durch Outfits. Ich habe auf YouTube letztens auch so ein bisschen in Vorbereitung in dem, was wir ja noch machen wollen, über eine Trackgasm zum Thema Kostüme, Styling und Einrichtung mich nochmal genauer damit befasst, wie also Costuming in Filmen, also nicht nur jetzt wie bei Discovery Science Fiction, aber auch so Alltagsfilme, was bestimmte Outfits, Farben, Schnitte, Zusammenstellung von Outfits mit Frisuren über eine Figur aussagen. Und bei Tilly war das ja völlig klar, also erstmal sich stark zu kontrollieren und dann immer mehr sich selbst zu sein und sich als sich selbst einzubringen, auch wenn sie sich mal verhaspelt und Georgiou sie mal wieder zusammenscheißt, dass sie sich trotzdem nicht klein beigibt und sie sich selbst ist. Und Mary Wiseman hat ja auch gesagt, sie macht sehr viel Hair-Acting und benutzt ihre Haare für, um ihr Schauspielen noch zu unterstreichen.
Ja, aber das fand ich schön, dass es also offensichtlich nicht nur uns auffällt. Und genau, und das sieht man aber an mehreren Figuren. Ich meine, wir sehen es an Tilly, da fällt es uns natürlich jetzt gerade auf, weil auch in dieser Folge, aber wir haben ja auch darüber gesprochen, wir sehen es natürlich auch sehr, sehr deutlich an Burnham. Also, und da haben wir ja, ich weiß nicht, habt ihr die Vorschau für nächste Woche gesehen?
Ja.
Alle?
Noch nicht, nein.
Okay, da hätte ich gerne noch was zu gesagt, aber dann gucken wir mal, die Folge ist ja noch nicht ganz vorbei. Aber da sieht man unter anderem auch verschiedene Hairstyles, also die haben wir auch schon in einem anderen Trailer ja gesehen. Sehr schön. Und was ich auch sehr schön fand im Ready Room, also Will Wheaton mag ich ja sowieso ganz gerne, weil der halt so ein richtiger Fanboy ist und in der Folge war er auch sehr, sehr stark Fanboy und ich finde das immer so süß, weil ich immer denke, ja, wir auch, ja, ich auch.
Vor allem, wie er quasi den größten Ritterschlag der Mary Wiseman geben konnte, wo er sagte, ja, ich weiß, ich war ja damals auch dieser Ensign auf diesem Schiff und du bist aber noch viel mehr, ich identifiziere mich mit Tilly, ich weiß, wie gut zu sein bei was, aber sich halt nicht immer so geflissentlich anzustellen und Fehler zu machen und sehr so verletzlich.
Sich da selber aber auch verrückt zu machen, die ganze Zeit und Panik zu reagieren,
Und das sozusagen sichtbar zu machen, um die Mary Wiseman eben auch sagte, ja, die Leute, die diese Figur geschrieben haben, wollten ja genau diese Repräsentation haben. Und wenn, also du hast auch gesehen, wie sie in dieser Zoom-Konferenz oder was auch immer das war, so wirklich saß, ist, dass du gleich so ihr die Tränen kommen, weil sie so gerührt war, ob dieses Kompliments, weil ich sag mal so, wenn Wesley Crusher dir sagt, dass du quasi jetzt die tollste Anson-Figur bist, außer natürlich bei Lower Decks, ist das natürlich wirklich der ultimativste Ritterschlag für deine Rolle und die spielt das großartig.
Ja, ja. Ja, sehr schön. Also das hat echt viel Spaß gemacht. Ich finde sowieso, das wollte ich generell mal für diese Folge auch ansprechen. Ich finde, wir kriegen in dieser Folge, und das setzt natürlich auch so ein bisschen den Ton, das hat ja Elle auch schon gesagt, wir kriegen in dieser Folge sehr viel Charakterentwicklung oder Ansätze für bestimmte Charaktere. Also ich meine, wir haben Saru und seine Führungsfähigkeiten und eben als potenzieller Captain und eine generelle Weiterentwicklung. Wir haben die Beziehung zwischen Stamets und Kalba und wie das sich weiterentwickelt. Wir haben Reno und ihr Verhältnis zu Crew. Ich meine, man muss überlegen, sie ist ja noch gar nicht so lange auf der Discovery, ja. Und davor war sie ziemlich lange allein abgestürzt auf einem. Ja, und davor und genau, und dann aber danach und also davor und danach gleichzeitig ja eben auch abgestürzt auf dem Planeten, ganz alleine auf sich selber gestellt. Ja, also ich meine, die ist ja sowieso ein bisschen
na, wunderlich.
Egozentrisch nicht, aber wie heißt es? So ein bisschen, ja.
Wunderlich, wenn jemand so eigenbrötlerisch.
Sehr
so.
Originaler Charakter, genau.
Ja, und eben,
das,
weil.
Da hat natürlich nicht geholfen, dass sie dann ein Jahr lang abgestürzt alleine mit sich selber geredet hat, ja, also.
Allerdings hast du auch sozusagen bei Reno die sozusagen eine Qualifikation dadurch, weil sie schon am Anfang sagt, oh ja, wir haben zwar keine internen Sensoren, aber wir können dies und das machen. Das habe ich damals auf der Hiawatha auch getan. Dass sie also aus ihrer Erfahrung eines früheren Crashs und so einer Katastrophe und sich sozusagen am Leben halten, den Rest der Crew am Leben halten, dass sie natürlich die Person ist, mit sehr viel Erfahrung, die der Disco-Crew dabei hilft und sie dadurch zu einem sehr wertvollen Crew-Mitglied wird.
Die ja auch aber auch wirklich cool bleibt und sagt, okay, das und das muss jetzt gemacht werden und so weiter.
Genau.
Das sind so Dinge, also ich finde aber, dass man hier auch schön sieht, ja, sie hat das komische Moment, dafür ist sie als Figur, denke ich, auch da, aber man sieht auch, wie sie sich mit der Crew wie sie mit der Crew interagiert und plötzlich und da rein wächst so. Also das hat mir auch sehr gut gefallen. Dann haben wir natürlich Nahn, die ja auch das erste Mal länger gesprochen hat, die diesen Dialog hat mit Giorgio, wo sie eben wo sie eben sagt, dass sie auf der Discovery geblieben ist, also dass sie sich dafür explizit entschieden hat für Ariam.
Genau.
Ein Leben für ein Leben sozusagen, weil Ariam die Wissenschaftlerin ist und die aber gestorben, den Tod eines Soldaten gestorben ist.
Einer Soldatin,
und,
ja.
Richtig, und da sagt sie ja, und dass sie da das Gefühl hat, sie hat eine Schuld zu begleichen. Dass sie deswegen gesagt hat, sie bleibt auf der Discovery. Also das finde ich ja auch eine sehr interessante Motivation. Und dann natürlich gleich Giorgio ganz nüchtern, ja, dumme Entscheidung.
Ja. während sie Giorgio halt eben dann einlässt, dass sie halt gerne quasi durch Dimensionen Universen springt und halt so schön geflissentlich sagt so, boah, wäre ich da geblieben, hätten sie mich irgendwann überreden wollen, Section 31 zu führen und Bürokratie ist dort, wo Spaß zum Sterben hingeht.
Genau.
Und, also, und du weißt ganz genau so, währenddessen im 23. Jahrhundert hast du dann einen Ash Tyler, der dann, ja...
Du wolltest was sagen. Ich weiß nicht, wer sich geräuspert hat. TJ, Marcel, Jakob?
Jakob.
Ich wollte noch was kurz anmerken zu, auch zu Giorgio. Irgendwie eine Beobachtung. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch irgendeine Rolle spielt oder ob das einfach ein Witz ist, den ich nicht verstanden habe. Mhm. Und zwar, als sie sich mit diesem einen Alien Linus, glaube ich, über sein genau. Seespektrum unterhält. Mhm.
Ich glaube, das wird noch wichtig.
Ja, ich habe mich so, meine Theorie, oder meine Theorien sind im Grunde zwei. Erstens, sie will, dass er für sie ein noch schwärzeres Schwarz findet, was sie anziehen kann.
Sehr gut, ja, richtig. Das ist gut, ja. Ja.
Oder vielleicht hat es irgendwas mit diesen Mirror-Universe-Augen auch zu tun.
Ja, könnte sein. Also was ich denke, also in der Situation war das vielleicht auch so, dass sie erstens einfach nur gerne abcheckt, was an Talent oder Können vorhanden ist in dieser Crew. Und die hat ja schließlich, ist ja mit ihm mitgegangen, weil er wahrscheinlich, keine Ahnung, durch seine Sicht durch ein Fenster sehen konnte, in welche Richtung Tilly und Saru gelaufen sind, um dann denen folgen zu können.
Das war auch meine Theorie, dass sie ihn nutzt, um zu schauen, in welche Richtung die gelaufen sind. Das habe ich nämlich auch gedacht. Ja. Aber ich finde es so schön, wir haben immer die gleichen Theorien.
Ja.
Ja, also wir haben dann, wir haben dann Giorgio, klar, die wird hier natürlich so dargestellt, wie sie immer dargestellt wird, was natürlich ein ganz schöner Vibe ist und wo ich aber auch mich ein bisschen frage, warum? Wir wissen, also Giorgio macht sich schon sehr viele Sorgen um Burnham, finde ich. Also sie ist ja auch die, die insistiert, wir müssen unbedingt jetzt wieder kommunizieren können, weil wir müssen unbedingt mit Michael in Verbindung irgendwie kommen können. Also sie ist da ja schon sehr, sie insistiert da sehr stark. Und Saru sagt ja dann auch, ich glaube zu Tilly oder so, Tilly sagt dem Motto, nimm's nicht zu ernst. Sie ist halt so aufgebracht jetzt, weil sie eben mit Michael Kontakt knüpfen möchte. Und ja, ich weiß, dass die Mirror Universe Michael ja die Tochter von Giorgio ist, die Adoptivtochter, Ziehtochter, was auch immer, die haben ein sehr enges Verhältnis und ein bisschen davon schwappt natürlich auch in dieses Universum rüber, aber Burnham ist halt, Burnham ist halt nicht die Tochter von Mirrorverse Giorgio und die Giorgio, die wir hier sehen, ist halt auch nicht die Captain Giorgio, die wir kennen aus unserem Universum. Das heißt, eigentlich haben diese zwei Figuren nicht so wahnsinnig viel gemeinsam und trotzdem schwappt immer ein bisschen von diesen beiden Beziehungen.
Das ist schon länger. Seit Anfang an.
Also die. Ja, aber ich finde, die macht sich irgendwie, die ist mir zu stark an Burnham gebunden, dafür, dass da gar nicht so viel emotionaler Moment da ist.
Geben.
Ja, bitte.
Also du kannst das erstmals sehen, also du hast,
ich weiß, in Season 2, gell, ja.
Nicht ganz, sondern du hast, die Burnham, die schon allein diese Beziehung, wo sie weiß, oh, das ist wohl mein, also die halt weiß so gut, in ihrem Universum war halt die Giorgio, Captain Giorgio, der Shenzhou, ihre Mentorin, aber auch so eine Art Mutterfigur. Dann hast du natürlich eine Bestätigung dessen, dass selbst diese Giorgio, die Imperatorin, dieselben Gefühle hegt für die Burnham auf der Seite, wo völlig klar ist, diese Verbindung dieser beiden ist irgendwie über verschiedene Realitäten hinweg besteht das. Dann soll das halt so zeigen. Und die beiden, also selbst wo Giorgio bei Section 31 ist, wo sie zu anderen noch so ein bisschen zickig, fies, was auch immer ist, merkst du, dass wenn als zum Beispiel Spock gefunden worden ist und sie sich Sorgen macht um Spock, was die anderen mit ihr machen könnten, weil im Hintergrund Control eigentlich schon sich der Infos über den Red Angel habhaft werden will, dass Giorgio Michael hilft, Spock zu befreien, damit sie nach Talos 4 fliegen können, damit was auch immer da passiert. Also die Giorgio sich sehr natürlich an Michael heftet. Und es gibt diesen wunderschönen Roman, dieses Die Standing, was ja die Zeit zwischen Giorgios Rekrutierung bei Section 31 spielt, ihre ersten Mission, bevor sie sozusagen bevor die Handlung von Staffel 2 Discovery losgeht. Und da erfährst du, und das ist ja auch logisch zu erklären, dass jemand im Mirror Universe nicht unbedingt viele Freunde hat und selbst sich nicht auf die eigene Familie verlassen kann, weil in diesem Universum alle sich gegenseitig natürlich übervorteilen wollen. Und in diesem Buch wird klar, dass sie nur eine einzige Person hatte, die schon längst verstorben oder weg war in diesem Mirror Universe, das halt ihr bester Freund oder beste Freundin war. Und sie natürlich dadurch einen Strohhalm für sich sieht an Hoffnung. Sieht, sie ist A, in einem anderen Universum, wo sie nicht ständig Acht geben muss, dass jemand anders sie ersetzen will, wie zum Beispiel Lorca, der ihr nahe war, sondern jemand, die tatsächlich es gut mit ihr meint und nicht nach ihrem Position und nach ihrem Leben trachtet. Und es ist dann völlig klar, dass sie weil ihre Beziehung sich über Realitäten hinwegspannt, eine besondere Tiefe hatten. Sie sozusagen out of the box weiß, hey, irgendwie kann ich dich einschätzen, du kannst mich einschätzen. Und sie deswegen natürlich sehr erpicht ist, ihre quasi, und ich sehe, dass Jojo die Michael trotzdem irgendwie noch als ihre Adoptivtochter sieht. Als quasi eine nächste Iteration davon, die ihr begegnet.
Also ich verstehe also, das schon, wo das herkommt und dass das eben rüberschwappt in unser Universum jetzt. Und trotzdem, das fand ich auch schon am Anfang so, ist mir das dafür, dass da eigentlich zwei Fremde sind oder zwei falsche, in Anführungszeichen, weißt du, ist mir das zu viel. Da ist mir zu viel emotionale Angebundenheit. Das war ja auch schon so, ich meine, wir haben so ein bisschen eine Erklärung auch bekommen, als die Red Angel-Geschichte war und als dann Burnhams Mutter ja zu Georgia auch meinte, also und du hast dein Leben so oft für sie gegeben, pass auf sie und so weiter, meinte so, ja, irgendwie so, was weiß ich, und also als sie diesen Vergleich gebracht hat eben, dass sie handelt wie eine Mutter, die ihr Leben für ihr Kind gibt, so nach dem Motto war das ja irgendwie, ich krieg das nicht mehr ganz zusammen. Aber ich verstehe das schon, wo das herkommt, aber das ist mir schon ein bisschen, also sagen wir so, Giorgio ist mir irgendwie zu lieb. Mir fehlt also so ein bisschen der
Biss. Das wird sich ändern.
Ja, das wird sich ändern. Also Giorgio, du siehst ja zum Beispiel auch in ihrer Aktion gegenüber Saru, der ihr natürlich sagt, ja, du wirst jetzt Ruhrpott Rudi nicht erschießen, auch wenn sie sagt, ja, selbst du könntest ja sehen, dass er wird dem Universum einen Gefallen tun, wenn er nicht mehr ist. Und sie dann doch, nachdem sie trotzdem ihn nochmal antäuschen musste, ich könnte dich ja erschießen, die Knarre umdreht und ihm diese Knarre gibt aus freien Stücken und nicht sagt, hey, Saru, geh weg und ich erschieß dich jetzt, den Mann jetzt, sondern sie ist tatsächlich das gemacht. Und das war ein ganz großer Moment für mich, also als Detail gezeigt, so als kleiner Moment, aber sehr bedeutsam ist, wie man sieht, dass Jojo sich ändert und weil sie weiß, sie hat ganz andere Paradigmen.
Das sehe ich anders. Okay, schön. Ich habe das völlig anders interpretiert. Ich habe das so interpretiert, das war ein großer Moment für Saru, weil er hier zeigen konnte, er steht quasi fest in seinen Kapitänsschuhen sozusagen. Das schon,
das
ja.
Auch,
aber
das
ich sehe
auch,
das, genau ich so. Sehe aber das so, dass hier Giorgio das nicht gemacht hat, weil sie besser werden will oder sich ändert. Ich sehe das so, dass sie das gemacht hat, weil sie gesehen hat, dass sie die Discovery noch braucht. Sie kann sich jetzt nicht gegen eine Quelle stellen oder gegen eine Ressource, die sie noch brauchen wird für die Zukunft, weil sonst ist da nichts. Das heißt, das, was sie braucht, hält sie schön an sich ran, solange wie sie es ausnutzen kann. Und das ist die Discovery aktuell. Und deswegen, glaube ich, hat sie das gemacht.
Noch nicht ganz so krass. Also ich denke, das wird so eine Mischung aus vielen sein. Und sie halt jemand ist, die gerade tatsächlich eine immense Entwicklung durchmacht, ohne es groß emotional zu zeigen, sondern eher durch ein paar Taten. Also die Taten wie Saru die Knarre zu geben und die Tat sehr an Michael zu hängen. Weil du siehst zum Beispiel, was beim Rewatch ist es mir aufgefallen, Red Angel wird gefangen, es ist klar, es ist Michaels Mutter und Michael wacht gerade wieder auf in der Krankenstation und Michael fragt, ey, war ja wirklich jetzt meine Mutter da, was ist jetzt los? Und Giorgio dasteht schon mit einer sehr sauren Miene, ja, das ist deine Mutter. Und du merkst,
ja,
er hat so eine gewisse Neid und eine gewisse, oder sagen wir so, emotionale Situation, mit der sie gerade nicht klarkommt, die sie sozusagen unzufrieden stimmt, dass sie jetzt diese Gefühle hat und damit klarkommen muss, aber ihre Fresse hält. Weil
und
sie
das
Michael
ist aber genau
nicht noch
das
weiter.
Genau, und so Szenen haben wir ja öfter dann auch noch, da kommen noch ein paar andere
Szenen. Und das ist so eine
Szenen. Aber das ist das, was mir
zu viel
ist. Genau, und das ist mir
super.
Aber zu viel.
Oh,
das ist nein, ich sehe, das ist für mich, für die Figur nicht hundertprozentig passend. Diese
aber
Entwicklung, diese positive, ja, aber diese positive Entwicklung,
Spannende.
Die du ihr unterstellst, die sehe ich in der Figur nicht.
Ja,
und deswegen passt es für mich nicht.
Aber deswegen ist es da, um das zu zeigen. Das ist
ja,
diese Vielschichtigkeit. Na gut, aber
werden wir alles sehen, wie sich das noch entwickelt? Weil ich glaube, wir können jetzt noch 3 Stunden an dieser Stelle weiter diskutieren.
Ich möchte noch was anderes anmerken. Wir dürfen nicht vergessen, dass die meisten der Crew ja immer noch nicht wissen, dass Giorgio ja nicht Giorgio ist.
Na,
also die Brückencrew, ich glaube, die Brückencrew weiß das. Aber die meisten wissen, also die Rest der Skeleton Crew, glaube ich, weiß es nicht.
Also
und
Lions,
deswegen,
wenn er schon sagt, hello, George,
nein, ich glaube
nicht ihren Titel nennt oder ihren
ich glaube Folgendes. Wir wissen, dass Giorgio in Sektion 31 ist und das weiß auch der Rest der Crew. Und die Leute aus Sektion 31 haben ja sowieso so ein bisschen shady Ruf. Die gelten alle so ein bisschen als shady und weißt du, also die haben so ein bisschen so schon einen schwierigen Ruf. Und wenn man dann weiß, Giorgio ist jetzt bei Sektion 31, dann würde man, finde ich, vieles von dem Verhalten, das sie an den Tag legt, damit problemlos erklären können, ohne dass man weiß, dass sie eigentlich die Empress ist.
Klar,
weißt du, was ich meine?
Ja, du also hast das, quasi Doppellayer von Shadiness. Klar.
Genau, und in dem Zusammenhang würde sich auch Linus Verhalten erklären. Also ich glaube tatsächlich aber, dass die Brückencrew das weiß und der Rest nicht. Und in dem Bezug fand ich auch ganz spannend, als nämlich Saru und Tilly unterwegs waren da Richtung Bar, quasi Richtung Salon, Saloon. Da hat dann, meinte doch Tilly, warum hast du mich mitgenommen? Und Saru, ja, ich brauchte einen Ingenieur, dem ich vertrauen kann. Und dann meinte nämlich Tilly, ja, aber Giorgio ist Ingenieur. Und da habe ich mich gefragt, hallo? Ja, Giorgio, also der Kapitän mag Ingenieur sein, aber die Kaiserin, da wissen wir doch gar nicht, ob die Ingenieur war. Aber das wissen wir nicht. Das kam in der Serie nie vor.
Ich glaube, das kam irgendwo vor und in dem Buch wird das nochmal erwähnt.
Richtig, im Buch,
also,
aber halt nicht in der Serie.
Giorgio ist, aber dann wird das halt damit genannt, weil Giorgio
ist
Ingenieurin.
Ja, aber ich fand es komisch, fand es als Bemerkung komisch, weil wir wissen, dass Tilly weiß, dass Giorgio ja die Kaiserin ist. Warum sollte sie dann so einen Kommentar abgeben? Das heißt, die verwechselt offensichtlich auch öfter mal die Captain Giorgio und die Kaiserin Giorgio.
Wissen wir nicht, aber ich sehe das nicht ganz so krass wie du, aber ist ja nicht schlimm.
Also die Info kam irgendwie völlig aus dem Blauen, weil diesen Canon-Buch haben wir nicht.
Und wir haben auch zum Beispiel vorher, sagt dir schon Saru, hey Giorgio, kannst du bitte bei der Reparatur dieser Leitungen helfen? Und das zeigt sozusagen, dass er...
Sie soll es überwachen, ja.
Überwachen, also auch helfen, help with it, sagt er. Und das also impliziert, dass sie dieses Ingenieurinnenwissen hat.
Ja, also so offensichtlich fand ich es jetzt nicht. Ich habe das eher so verstanden, sie soll halt sozusagen die Fäden in der Hand halten, weil das traue ich ihr ohne Ingenieurwissen zu.
Ja, das war schon help with, das klang wie, ich relegiere dich mal runter, dass du auch jetzt mal ein bisschen dir die Hände dreckig machen musst, liebe Kaiserin.
Also ich finde, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Autoren zwischendurch vergessen, was sie eigentlich, also was sie behauptet haben und was nicht, oder vergessen, dass sie da eigentlich mit einer Mirror Universe Figur es zu tun haben und eben nicht mit der eigentlichen Giorgio. Ja. Also aber generell finde ich, haben wir sehr schöne Entwicklungen, Charakterentwicklungen gekriegt und das hat jetzt natürlich auch die Szene gesetzt für den Rest der Staffel. Jetzt kann's losgehen. Jetzt wissen wir, die Discovery Crew kommt zurecht. Übrigens, war das nur ich oder warum hängt die gesamte Technik und zwar im Schiff und außerhalb des Schiffs an einem einzigen Ding? Also da hat doch einer nicht mitgedacht.
Vielleicht war es auch, dass wenn ein Ding ausfällt, wird der ganze Kreislauf der anderen
Dinge funktionieren. Ja, aber auch das ist doch total bescheuert. Ja, aber auch
keine
das ist total
Ahnung.
Bescheuert.
Und das war der letzte.
Nee, Moment. Ihr mixt da gerade zwei Sachen zusammen. Also das Ding, wo
wir das Iridium-Zeug da brauchen.
Rubidium verbrauchen, genau. Das ist ausschließlich für die Kommunikation da.
Genau.
Und
zwar im Schiff und außerhalb des Schiffs, wird gesagt.
Genau, das ist halt einfach der Backbone des Kommunikationssystems. Und das, was Stamets halt repariert, das sind halt nur die ganz normalen EPS-Conduits und das ist halt der, wo halt keiner bislang Bock hatte, hinzukrauchen.
Gut, ich rede aber jetzt von diesem Ding, das da repariert wurde im Saloon, ich rede immer wie vom Friseur, im Saloon. Und dass diese ganze Kommunikation an einem Teil hängt, selbst wenn das so ist, dass das innerhalb von einer Kette hängt. Aber da hat doch einer, da hat aber einer wirklich scheiße geplant. Tut mir leid, dass ich das so sage.
Naja,
aber
gut,
ich dachte,
wir haben auch nur einen Warpkern.
Also ich würde es vielleicht ein bisschen anders sehen, und zwar, dass vielleicht mehrere dieser Dinger tatsächlich vorhanden sind, aber alle kaputt sind. Das heißt, es würde vielleicht in diesem System eine Redundanz geben, die sonst mega vorhanden ist, weil du dieses Rubidium schnell kriegst und diese Teile schnell kriegst, wenn du in der normalen Sternflottensituation bist. Aber dort quasi, dass du überhaupt nur eins brauchst, um das zum Laufen zu bringen, weil der Rest auch kaputt ist, zeigst du natürlich eine Person, die an dieser einen Stelle ist, mit dieser einen Instanz, um zu sagen, hey, wir müssen das zum Laufen bringen. So habe ich das verstanden.
Aber nee, hätten sie ein bisschen besser erklären können dann. Das war so
ist halt klassische Plot Convenience, wie wir es auch mit Tilly
mit dem Eis
am Ende der ersten Staffel hatten, wo sie da was erste Staffel oder wann war das, wo sie da irgendwas an den Schilden umsteckt, was sie blind macht, weil sie es halt vorher beim Bierpong-Spielen nur gemacht hat.
Okay.
Das ist halt einfach klassische Plot-Convenience und ja. Mhm. Aber wenn wir schon so schön am Spekulieren und am Diskutieren sind, wagen wir doch einen Ausblick auf die nächste Woche. Die Episode nächste Woche heißt People of Earth. Und die offizielle Beschreibung von CBS sagt, reunited with Burnham, Discovery heads to Earth to find out what has happened to the Federation in the last 1000 years. Geschrieben ist die Episode von Bo-Yeon Kim und Erica Lippold, Jonathan Frakes
mit die Regie. Genau.
Das kann nur gut werden.
Erfahren wir nächste Woche schon, was The Burn war oder noch
Marcel
nicht?
Darf ich auf den Trailer Bezug nehmen, den ich gesehen habe für die nächste Folge oder nicht?
Ja, darfst du.
Okay.
Ich wollte ihn nicht ansprechen, weil ich nicht wusste, ob ihr ihn schon gesehen habt.
Ja, also der Einzige, der ihn, glaube ich, nicht gesehen hat, ist Jakob. Jakob, was machen wir denn jetzt?
Genau. Redet ruhig drüber, ich sehe ihn nachher eh.
Okay,
ich suche nachher mal.
Die eine Sache in dem Trailer, die ich tatsächlich so nicht erwartet habe, ja, wir wissen, dass The Burn als Konsequenz hatte, dass alle die Lithiumkristalle also kaputt gegangen sind, explodiert sind, was auch immer, und wir wissen, dass ein Teil der Schiffe und Stationen und so weiter, dass die gebrannt haben, deswegen ja auch The Burn. Was mir aber tatsächlich nicht klar war, und das hat dieser Trailer mir erst klar gemacht, ist, dass alle Föderationsschiffe oder Starfleet-Schiffe, die ja alle mit Dilithium-Kristallen geflogen sind, dass die alle komplett explodiert sind. Das heißt, das weiß ich nicht, das wird so nicht gesagt.
Doch, das wird in der...
Das wird gesagt? Okay, also aber was ich damit meine ist, ich habe gedacht, na gut, das eine oder andere Schiff wird draufgegangen sein und ein paar werden gebrannt haben, dann haben sie das gelöscht, also es wird wohl noch ein paar Überlebende geben. Nee, die sind alle komplett explodiert. Das würde das nicht auch erklären.
Genau, was halt in
die aktiv waren, ja. Aber auf jeden Fall schon eine ganze Menge von denen, die es in Existenz gibt.
Genau.
Was natürlich auch erklärt, warum plötzlich so ein Loch da war, weil die waren einfach weg. Ich habe halt gedacht, na gut, die kannst du dann halt, also ein paar haben vielleicht gebrannt, dann kannst du die irgendwie löschen und wieder aufbauen oder so. Nee, die waren ja komplett weg. Und dass dann plötzlich so pop, einmal alle weg explodiert sind, das fand ich tatsächlich überraschend.
Also, was in dem Trailer gesagt wird, jetzt komme ich ja mal dazwischen, dass es halt allgemein eine Dilithium-Knappheit gab und dann also die Föderation hat geguckt, okay, was kann man denn sonst noch für alternative Warp-Konzepte machen, und schließlich dann halt die paar Dilithium-Kristalle, die es halt noch gab, die sind dann halt explodiert. Das ist das, was wir aus dieser Szene, die mutmaßlich direkt am Anfang der kommenden Folge sein wird, halt sehen. Und wir sehen halt, wie Michael das halt erzählt, so was sie im letzten Jahr gemacht hat. Man sieht halt auch mit jedem Shot ihr Haar länger werden und sie verdient
sich. Stylings sind unterschiedlich, genau.
Genau, und sie verdient sich ihr
Unterhalt.
Ihren Unterhalt, in dem sie halt jetzt auch ein Kurier ist. Das heißt, wir werden
dann eben,
sehr, sehr viel Lederklamotte zu sehen kriegen.
Ja. Und wir sehen in einer Szene, wo du so sie ja wohl an so einem Umschlagplatz siehst du zwei kardassianische Individuen im Hintergrund. Also wir wissen, Kardis sind da. Mhm.
Und wir wissen auch, dass sie versucht, in der Zeit rauszufinden, was passiert ist.
Zu den Kardis. Wir hatten ja mal, Elle und ich hatten, glaube ich, mal spekuliert, ob in dieser Meute, die Michael und Book damals verfolgt haben, ob da ein Kardi dabei war. Und jetzt gestern habe ich beim anderen Podcast, das war DRZ Discovery, genau. Ja. Da
da kam irgendwie vor, dass in den Credits wohl ein Cardi genannt wurde, also.
Ja, genau.
Es kam aber auch ein Cardassianer vor, also, oder wahrscheinlich Cardassianerin, auf dem Umschlagplatz auf dem Marktplatz.
Genau.
Vielleicht war das
die
auch
haben
mehr,
wir nicht
der
gesehen.
Genannt
da
wurde.
Da war noch eine drin, also wir hatten zwei schon auch so Hintergrundskardis und, ja, ich bin sehr gespannt, wenn wir die halt dann sehen.
Ich habe noch eine Frage. Also wir sehen ja dann auch in dem Trailer, dass Burnham dann aber versucht, auch so viel herauszufinden wie möglich, wie es an Hintergrundinfos, was noch irgendwie jetzt existiert an Quellen, was denn, wie es zu diesem The Burn kam. Ob sie das rauskriegt, ist eine andere Frage. Aber es gibt eine Szene, da ist sie eben als Kurier wahrscheinlich unterwegs und auch auf so einem Marktplatz, Umschlagplatz, was auch immer. Und da drückt ihr das eine Alien so einen Aufzeichnungssystem quasi in die Hand und da steht drauf NCC 1744. Welches Schiff ist die 1744?
Das
muss ich gut kennen.
Irgendwas?
Weil das wollte ich die ganze Zeit googeln, hab's vergessen. Ist das ein Schiff, das wir kennen?
Wie viel 17?
Oder ist es nur erfunden für die Folge?
Memory Beta, USS Sirius, Wikipedia, also die Beta-Canon sagt, das ist USS Sirius und USS Marseille.
Die Marseille also, sagt mir was, aber die Sirius sagt mir jetzt nichts.
Ja, das ist also aus Beta-Canon, muss man auch sagen, nicht Alpha-Canon.
Okay, weil ich dachte noch so, müssen wir das kennen, ist das ein wichtiges Schiff oder hat
nee,
schon
aber
mal,
dass man halt
stattgefunden?
Mhm. Irgendetwas, was halt von diesen... Ja. Schiffen noch übrig ist, irgendwelche Aufzeichnungen, was auch immer.
Also offensichtlich ist ja auch noch was übrig, ja. Mhm.
Ja, eben, da fliegen ja noch welche rum, weil der Sahil ja zwei in seinem Quadranten quasi, also ich Quadrant seinem Bereich hat.
Also das ist natürlich auch die Frage People of Earth. Ich vermute mal, dass sie dann eben mit versucht hat zu gucken, gibt es auf der Erde noch ein Föderationshauptquartier oder Reste davon oder Reste von einem Starfleet-Hauptquartier, was auch immer. Und ich vermute, die wird es geben, weil es gibt ja auch diese zwei Schiffe. Die Frage ist, was ist die aktuelle Aufgabe von diesen Schiffen? Also es scheint ja noch, und gibt es noch Planeten in der Föderation? Also es gibt ja diese Flagge zumindest noch, die wir gesehen haben, auch wenn da eine kleine Zahl nur an Planeten ist. Aber man kann sich ja fragen, sind vielleicht die ehemaligen Gründungsplaneten immer noch Teil der, also und versuchen das aufrechtzuerhalten, also und dann ist natürlich aber auch die Frage und da gehört natürlich die Erde dann auch dazu und dann ist natürlich aber auch die Frage, ich meine diese Flagge, die wir gesehen haben, die ist ja zu dem Zeitpunkt auch schon mindestens mal 200 Jahre alt, wahrscheinlich noch länger, weil er sagt ja, dass, die ist aus mehreren Generationen seiner Familie, also die Frage ist, wie ist der Jetztstand und was ist jetzt die Aufgabe der Föderation? Weil mit zwei Schiffen können sie nicht viel machen, aber sie sind unterwegs
mit diesen
Schiffen.
Also in einem Sektor nur. Es ist ja,
ja
nur ein
also,
Sektor.
Richtig, also vielleicht gibt's ja noch mehr und die können ja immer nur ihre Sektoren sehen, aber die Frage ist, was machen diese Schiffe? Also vorher sind sie ja auf Forschungsreise gegangen und haben quasi auch so ein bisschen so für wie sagt man, Gerechtigkeit gesorgt, also wie jetzt auch in dieser Episode heute, also jetzt in der aktuellen, wo dann Saru meinte, wie und die Föderation ist nicht, also Starfleet ist nicht eingeschritten, als hier dieser Typ gekommen ist, und um euch zu knechten sozusagen. Also das heißt, Starfleet hatte ganz viele verschiedene Aufgaben. Und ich fände es halt spannend, jetzt zu sehen, was machen sie denn eigentlich jetzt? Was ist die Hauptaufgabe von Starfleet? Ja, aber First Contact ist ja nicht mehr Priorität.
Ja, aber ich denke, sie werden sowas wie, vielleicht wie du in PK hast mit den, wie ist das wieder, wo Seven of Nine dabei ist, die
Ranger.
Ja, die Fenris Rangers. Und ich sehe die wahrscheinlich so, dass sie so eine Gruppe sind, die zumindest dieses Einschreiten, soweit sie überhaupt noch können, das tun. Und die Werte aufrechterhalten. Das sehe ich völlig klar, glasklar als deren, höchstwahrscheinlich als deren Aufgabe.
Ich habe aber noch eine Frage. Und
also
zwar,
ich habe jetzt gerade noch mal reingeguckt. Es steht auf diesem Stick steht NCC 4774.
Warte mal.
Ah, da war noch eine 4, okay. Hab ich
NCC, wie war das wieder? 4?
4774.
Ah, ach, die 47 wird ja sowieso gern verwendet. Ja. Ah, Mandible. Steht
auch
da irgendwo, Reddit, Discovery, bla. Mandible bedeutet ein Kiefer.
Aber ist das ein Forschungsschiff oder irgendwas? Nein.
Nee, da steht nur... genau, nee, da steht nicht viel, nur halt, das ist auf irgendeiner seltsamen Seite, das ist, glaube ich, was, Ah, das ist wahrscheinlich...
Was nicht offiziell ist.
Nee, überhaupt nicht offiziell.
Aber sind wir da doch einfach gespannt, was die kommende Woche bringt. Auf jeden Fall.
Ich habe noch eine Frage.
Schaut euch den Trailer an. Schaut euch die Szene am Ende vom Ready Room an. Das ist nämlich nicht das Gleiche. Dann gibt's schon ein bisschen Spoiler. Und Britt, du hast noch eine Frage. Hau sie raus.
Ja. Na, auch hier zu dem Trailer. Aber gut, das können wir dann vielleicht nächste Woche auch diskutieren. Aber es kann ja nicht nur daran gelegen haben, dass Starfleet nicht mehr in der Lage war, ihre, sagen wir mal, Verwaltungspflichten nachzugehen, weil sie nicht genügend Schiffe haben, dass die Föderation gestorben ist. Also, oder nicht mehr so existent ist. Also, weil die Ideologie der Föderation, die existiert ja auf dem Planeten weiter. Also, ich finde, man kann noch erklären, warum sie es vielleicht nicht geschafft haben, in den letzten 200 oder 150 Jahren, das wieder aufzubauen, weil da einfach ein zu großes Loch zu schnell gerissen wurde. Aber der Grundgedanke, also ja, der kann halt, ja problemlos 150 Jahre überleben. Also mir ist es so ein bisschen zu viel Zerstörung für zu wenig Grund. Weißt du, was ich meine?
Naja, gut, aber wenn halt ein Großteil der Flotte in die Luft geflogen ist, es kaum noch Dilithium gibt und halt auch Superraumkommunikation ja seit vielen, vielen Jahrzehnten nicht mehr möglich ist, ja, wenn du halt keine Schiffe mehr hin und her schicken kannst und nicht mehr kommunizieren kannst, dann zerbricht es
Ich verstehe,
einfach.
Dass den Verwaltungsteil, also das ist für mich ja Formalia quasi, das verstehe ich schon und das finde ich auch sinnvoll, aber dieser Grundgedanke der Föderation, dass der quasi so ausradiert wurde, bis auf wenige
True Believers. Nein, wurde nicht, deswegen gibt's ja die True Believers. Deswegen
ja, aber so wenige.
Uns ja die ganze, aber sie sind trotzdem da, weil zum Beispiel wird gezeigt, dass Michael die schnell findet, dass selbst jetzt bei der Discovery, die jetzt diese Siedlung findet, dass da Leute sind, die dran glauben. Also, dass es so zufällig ist, würde eher zeigen, dass es also stochastisch wahrscheinlich ist, dass immer noch viele Leute dran glauben, weil die Föderation ist ja schon und die Starfleet, die es ja schon für Jahrhunderte vorher gab. Das heißt, dass sowas das sehr, sehr wichtig ist. Und das wird nicht. Also ich verstehe deine Frage nicht ganz so, weil ich das
anders sehe. Nein, das ist zu viel Zerstörung für zu wenig. Aber das Problem ist, wir gehen davon aus, dass es noch ganz viele gibt. Aber wir kriegen de facto gezeigt, dass es eben ganz wenige nur gibt. Und die werden True Believer genannt, aber es sind offensichtlich nicht viele. Und das ist
zumindest
das, was wir bisher
halt
gezeigt haben.
In dem
Teil
der Galaxie sind
das. Also das
nicht
wird uns viele. So gezeigt. Und mir gibt es zu wenige True Believer dafür, also für das, was passiert ist. Weißt du, was ich meine? Wenn das jetzt zum Beispiel 500 Jahre wäre nach The Burn oder 800 Jahre nach The Burn, dann würde ich das nachvollziehen können. Aber 150 Jahre ist mir einfach zu kurz, um so einen riesen Schaden angerichtet zu haben.
Naja, wenn die Leute absolut nicht mehr die ganzen Leute, die da leben, die haben die Föderation nie zu Gesicht bekommen. Die kennen das nur aus Erzählungen.
Ja.
Aber das sind maximal zwei Generationen, also nicht für alle, sind ja an unterschiedliche Lebenslängen, aber sagen wir mal 2 bis 3 Generationen. Also weißt du, das
ist auch Leute, die finden, die meinen, Ausländerfeindlichkeit ist wieder eine geile Sache. Dabei sollten gerade wir in Deutschland wissen, dass das keine geile Sache ist.
Ich gebe dir mal ein schönes Beispiel aus der Realität, was tatsächlich 100 Jahre sind. Und zwar, wir wissen ungefähr, bevor jetzt unsere Pandemie ausbrach, wussten wir trotzdem, es gab irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts irgendetwas, das hieß spanische Grippe. Und wir wussten, es war irgendwie abstrakt schlimm. Viele Leute gestorben, wussten wir. Das andere, so Sachen wie die Sache mit Masken tragen, Leugnung der Krankheit und die ganzen Sachen, die wir jetzt erleben, haben wir nicht so auf dem Schirm gehabt, bevor das natürlich dann wieder Bilder ausgegraben sind, Zeitungsberichte ausgegraben sind und so weiter. Weil sowas sehr schnell in Vergessenheit gerät. Genauso ein Beispiel aus dem Star Trek-Universum, ja, sehr typisch für mich, ist mit Section 31. Viele Leute haben gefragt, so, wie kann es denn sein, dass Section 31 in Disco noch so fast halb offiziell ist und in Deep Space Nine nicht mehr? Ja, es sind über 100 Jahre vergangen. Diese Sachen werden vergraben. Solche Sachen können dann sehr schnell vergessen werden von irgendwelchen Dingen und ist dann nicht mehr so präsent wie vielleicht in einer anderen Zeit. Und in 100 Jahren kann sehr, sehr viel passieren.
Also ich denke, wir werden in dieser dieser Staffel wahrscheinlich genau das vor Augen geführt kriegen, dass es eben noch genug gibt. Aber ich finde, das wird so deutlich erstmal in diesen beiden Episoden jetzt nicht.
Dafür aber ich finde halt die langere Erzählung.
Naja, wir kommt ja noch ein bisschen, Gott sei Dank.
Ja, das war ja jetzt erstmal nur der Einstieg in die neue Staffel.
Ich freue mich sehr, sehr, sehr auf die People of Earth und ich vermute, dass diese eine Szene, die wir gesehen haben mit euer Schiff ist ja wie ein Museum, ist, die kriegen wir, glaube ich, nächste Woche zu sehen. Ich hoffe es, ich glaube es.
Aber bevor wir den Deckel drauf machen, Jakob, was erhoffst du dir denn noch von dieser Staffel?
Ja, viel Weirdes vor allen Dingen.
was ist weird?
Pilze sind weird. Ich habe gemerkt, also ich finde Star Trek besonders toll, wenn es weird ist.
Also es wird bestimmt was mit dem Sporendrive.
Gibt es Figuren aus der Discovery Crew, wo du sagst, über die willst du mehr erfahren? Oder da hättest du gern irgendeine Entwicklung jetzt in der Staffel? Gibt es also, Lieblinge?
Bei Georgiou will ich auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht. Also, da bin ich ja immer noch so ein bisschen, wie verhält die sich weiter? Also habe ich, glaube ich, neulich schon mal den Vergleich gebracht, auch in dem Gespräch mit Elle, irgendwie, wenn man jetzt Chakotay was von Georgiou erzählen würde, dann würde der einem wahrscheinlich die Geschichte vom Skorpion erzählen.
Ja.
Und da bin ich noch am Überlegen, ob der noch irgendwann... Gut, Saru ist halt absolut toller Captain oder Commander.
Action Captain, ja.
Ja. Hatte ich gerade den Gedanken. Also in 20 Jahren gibt's vielleicht so die Show Star Trek Saru.
Genau.
Ah, also das finde ich sehr toll.
Das ist
also,
schön.
Darauf hoffe ich auf jeden Fall. Für die Staffel jetzt. Weniger Ruhrpott-Rudis.
Ja, nur dass man in 20 Jahren Saru vermutlich neu casten müsste.
Ja.
Wobei, es ist ja fast nur Make-up, also wir bräuchten halt, vielleicht wird's noch gehen. Apropos,
ja, aber können wir an der Stelle mal kurz sagen,
Doug Jones.
Doug Jones ist halt auch schon 60.
Bravo.
Der ist auch nicht der Jüngste eben.
Ja. Aber er macht Yoga. Das finde ich so süß. Der postet über seinen Account öfter mal so Bilder und so, wie er sich sportlich fit hält, weil er sagt, diese Rollen sind schon anspruchsvoll. Also auch wenn man das Gefühl hat, er hat gesagt, es ist nicht so, dass man Make-up ins Gesicht schmiert und dann kann man irgendwie gar nichts mehr machen. Nee, da muss der ganze Körper mitspielen als Creature Actor. Mhm. Ja.
Ja, gut, Culber und Stamets natürlich, wie das weitergeht.
Mhm.
Ja.
Und Deadman natürlich.
Hast du eine Theorie, was The Burn ausgelöst haben könnte? Wahrscheinlich nicht, oder? Wir haben alle irgendwie nicht so wirklich, genau.
Ist auch die Frage, wie weit ging das mit The Burn? Betraf das speziell die Föderation, den Quadranten, die ganze Galaxie, alle Galaxien?
Ja. Mhm.
Ist die Frage, welche anderen Zivilisationen verwenden Warp-Antriebe auf die Lithium-Basis?
Die Romulaner haben das nicht.
Die Romulaner haben die Sache mit diesen kleinen schwarzen Löchern, die ihre Schiffe antreiben. Stimmt. Genau.
Dann die Borg mit dem Transwarp-Antrieb.
Die Frage ist natürlich jetzt, was benutzen die Schiffe, die wir jetzt noch haben in Starfleet, was benutzen die? Also vielleicht benutzen die ja genau eine
Lithium.
Benutzen die trotzdem eine der anderen Techniken jetzt für ihre Schiffe.
Die haben was von Quantum Slipstream.
Ja.
Das fand ich auch
wenn
schön.
Das
fand ich auch schön, dass sie das wieder aufgegriffen haben. So, da war ja mal was, ne?
Ja, wobei sie natürlich vieles wegerklären können mit dem einen Satz, der auch jetzt in der Vorschau drin vorkam. Sie haben verschiedene Dinge ausprobiert und nichts davon hat sich als besonders stabil erwiesen. Mhm. Na super, das kann ja alles bedeuten, ja. Also da kannst du alles mal durchprobiert haben. Ja.
Oh, apropos wegerklärende Sätze. Ich habe jetzt heute auch nochmal die erste Folge gesehen und da kam was von Temporal Wars, deren Zeitreisetechnologie verboten wurde. Und ich frage mich jetzt, soll das einfach nur sagen, ja, okay, gut, wir sind jetzt zwar in der Zukunft, aber Zeitreisen sind halt nach wie vor irgendwie was Seltenes und Besonderes. Gut, was sie in Star Trek eigentlich nicht sind, aber okay.
Ja, gut, also, seitdem die Zeitreisetechnik verboten wurde, dachte ich.
Ja, ja eben.
Seit dem Zeitpunkt.
Nee, ich meine, jetzt in Star Trek generell, aber.
Ja, wobei da halt auch das Interessante ist, dass man da.
Oder kommt da noch was, ja?
Dass man da von den Temporal Wars redet, weil
eben, genau,
bislang Wars, kennen wir ja nur den Wars. Temporal Cold War.
Und da gibt es wahrscheinlich noch andere, wo es vielleicht man darauf eingeht noch.
Ja, das würde
oder es ist überlegen. Einfach nur ein Writer, der wieder nicht aufgepasst hat. Also vielleicht hat auch einfach nur einer im Plural draus gemacht. Ja. Aber es wäre spannend. Und gerade bei so Zeitreisengeschichten bietet sich ja eine ganz, also wirklich ein ganzes Universum an verschiedenen Möglichkeiten. Ja. Schön.
Was macht Matt Winston eigentlich? Das ist der Schauspieler von Daniels.
Ah, Crewman Daniels. Ah, ja, der könnte ja auch mal vorbeikommen, stimmt.
Übrigens, also generell fand ich für diese Folge, ich fand sie sehr schön inszeniert. Ich fand, wir haben viele, Tricks of the Trade gesehen. Also zum Beispiel, dass sie mit dem Ton gearbeitet haben, als Detmer so neben sich stand, dass der so rein und raus zoomte, lauter und leiser wurde. Das Gleiche hatten wir ja auch in der Szene mit Stamets, der ja dann zu sich kam, wo man auch erst diese Geräuschkulisse hatte. Und dann wurde er, also kam er aus der Benommenheit raus und alles wurde wieder klarer und schärfer und man hörte richtig und so. Oder auch diese Blitze am Anfang, wie die Folge losgeht, dass erst alles schwarz ist. Ja. Und dann hast du diese Lichtblitze, die natürlich markieren, dass da Leute zu sich kommen und die Augen öffnen, ja, also das ist ja die Perspektive dann von diesem Crewman in dem Moment. Also das fand ich alles super schön, das hat mir sehr gut gefallen und was ich auch, wo ich auch sehr schmunzeln musste, ich meine, wir können ja uns darüber beschweren oder nicht, aber wir haben die Lensflares nun mal und was wir hier auch noch dazu bekommen haben zu den Lensflares, da habe ich erst gedacht, was? Und das ist Absicht gewesen, ich dachte erst, beim ersten Mal dachte ich noch, die haben sich vertan, beim zweiten Mal, okay, es ist Absicht, als sie da draußen unterwegs waren, ist die Kamera beschlagen und man hat die Regentropfen auf der Kamera gesehen. Und dann dachte ich so, was? Das ist also, das sind alles so, also wie gesagt, so kleinere Tricks und so, aber gerade so eine beschlagene Kamera mit Regentropfen hatten wir in Star Trek auch noch nie. Also, ich habe das noch nie vorher gesehen in Star Trek, in anderen Serien ja. Wo?
Boah, es ist halt, die versuchen halt neue Dinge, um Atmosphären.
Ach, ich hab doch verstanden. Das hast du gar nicht gesagt.
Nee,
ja.
Nee, sondern.
Also, ja, genau, also um das Ganze ein bisschen atmosphärischer zu gestalten, genau. Und also da muss ich sagen, das hat mir alles sehr gut gefallen. Also so dürfen sie gerne weitermachen.
Na.
Das wollte ich noch mal kurz gesagt haben.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle den Deckel drauf. Danken euch da draußen fürs Zuhören und natürlich einen ganz besonderen Dank an die Crew hier dieses Podcasts, allen voran natürlich. Jakob, ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit, auch wenn Elle und Britt sehr, sehr viel geredet haben in dieser Folge wieder.
Oh, hatte ich.
Und kannst gerne jederzeit wiederkommen, wenn du wieder etwas beitragen möchtest. Ansonsten danke an TJ, dass du jetzt nach Kurzzeitrechnerreparatur wieder dabei bist.
Ja,
zumindest
ja.
Für den Abschluss.
Genau, mein Rechner hat sich zwischendurch ziemlich verabschiedet und naja, aber geht wieder. Ich brauche wohl bald mal irgendwie doch einen neuen Rechner. Aber vor März wird das nichts.
Ah, dann ist die Season aber um.
Naja, ich hoffe mal, er lebt jetzt noch ein bisschen und meinen Laptop habe ich ja auch noch.
Ja, wir haben noch genug Special-Folgen, also die Ideen, die ihr beide, Britt und Elle, habt, da werden wir noch genügend Folgen haben, um halt diese Dürreperiode zwischen dem Ende von Disco Staffel 3 und dann wahrscheinlich mutmaßlich Lower Decks Staffel 2 zu füllen. Auch euch beiden danke fürs Dabeisein.
Sehr gerne. Ciao, ihr Lieben.
Macht's gut.
Wenn ihr da draußen Feedback habt, @trackgasm oder info@trackgasm.de. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao.